dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill in die Ecke gekommen. Und er ist drin!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und neben mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky und frohe Weihnachten.
Ja, natürlich dir auch.
Ja,
frohe Weihnachten.
Danke, danke.
Wurdest du denn schon reichlich beschenkt?
Tatsächlich noch nicht, aber wir nehmen ja am 23.12. auf. Also ich hoffe, morgen kommt da noch ein bisschen was.
Ich wurde schon beschenkt.
Oha.
Zum einen mit dem Weihnachtskonzert des VfB Stuttgart.
Hast du dir am Freitag angeguckt?
Ich habe es mir am Freitag angeguckt und ich kann an der Stelle direkt sagen, ich nehme alles zurück an Hohn und Spott, was ich auch niemals ausgeteilt habe.
Nein, natürlich nicht.
Es war ein wundervolles Ereignis. Der Hymnuschor war grandios. Es war wirklich toll. Ich habe es mir angeschaut. Ich war begeistert. Ich hätte nur den Hymnuschor gebraucht, Sebastian. Hast du es überhaupt gesehen?
Ich habe es mir noch aufgehoben.
Macht nichts. Es ist in der Mediathek und ich kann es dir empfehlen.
Eben.
Und wirklich, ich sage das komplett ironiefrei.
Ja.
Der Hymnuschor war das Highlight dieses Abends. Maite Kelly, Patricia Kelly war, glaube ich, da. Die war auch super. Mhm. Die hat versucht zu animieren. Es ist ihr nicht immer gelungen, weil die Distanz einfach von Bühne zum Publikum zu groß war. Ich habe sofort verstanden, was das Problem ist. Muss man halt mit leben. Wir mussten noch ein Spiel spielen. Am Ende kann man sagen, wäre auch egal gewesen.
Ja, hätten wahrscheinlich
auch
schon
anders lösen können. Aber der Hymnuschor hat mich komplett geflasht. Es gab hier und da mal, ich sag mal, Auftritte, die hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, um es vorsichtig zu sagen. Was für mich skandalös war, Vincent Weiß, Groß oder wie auch immer, der Moderator und Sänger, betrat den Rasen genauso wie Vanessa Mai.
Das ist ja streng verboten.
Es ist eigentlich streng verboten und ich könnte mir auch vorstellen, dass es damit was zu tun hat, dass der VfB Stuttgart dann am Samstag nicht so performen konnte, wie wir es eigentlich gewohnt waren.
Aber dann haben wir ja den ersten Grund gefunden, warum der VfB zum ersten Mal unter Sebastian Hoeneß bei einem Heimspiel ohne Tor bleibt.
Ja, und damit auch den ersten Grund, um anzustoßen.
Ja.
Also Solidarität.
Genau, Solidarität mit
Prost
allen
Stuttgarter Glühwein. Ihr hört das jetzt, wie wir den Glühwein trinken. Ich lasse Sebastian erst trinken, damit er dann, wenn ich trinke, die Moderation übernehmen kann.
Das kann ich gerne machen, denn ihr habt schon gesehen, es sieht heute ein bisschen anders aus als gewöhnlich. Denn wir haben uns vorgenommen, kein Wort übers letzte Wochenende zu verlieren.
Also ich kann ein paar Sachen erzählen. Zum Beispiel, also ich bin ja in Berlin gewesen letzte Woche und kam am Freitag zurück nach Stuttgart. Eigentlich nur, um mir das Weihnachtsding anzuschauen. Und dann lag doch in meinem Briefkasten eine Postbenachrichtigung. Ich solle doch bitte ein Paket abholen. Was ich umgehend am Samstag früh getan habe, habe dieses Paket geöffnet und war wahrscheinlich der glücklichste Mensch ever. Denn der liebe Jan, Freund dieser Sendung und auch persönlicher Freund, hat mir diese unfassbare Autogrammkarte zukommen lassen. Jamie Leveling, mein absoluter Lieblingsspieler, hat mir ein Autogramm gewidmet, zwar jetzt ohne persönliche Widmung, aber er hat im Herzen war er dabei.
Natürlich.
Jamie Leveling hat dieses Autogramm für mich unterschrieben. Ich bin sehr dankbar. Es wird noch eingerahmt, da fällt der Andreas und die Heike um. Es wird noch eingerahmt und wird hier in Zukunft regelmäßig in der Sendung ausgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was mehr könnte man sich wünschen zu Weihnachten?
Und wir haben zwar insgesamt 148 Fragen, aber auch diese Anekdote muss ich noch erzählen. Dann war ich am Samstag tatsächlich vor dem Spiel noch beim Friseur.
Ja.
Und Jamie Leveling hat sich die Augenbrauen machen lassen dort. Ja, also ich und Jamie, es ist einfach eine Symbiose, muss man sagen.
Ja.
Wir connecten everywhere, wie die jungen Menschen so sagen.
Das kann kein Zufall sein tatsächlich.
Nee, absolut nicht. Es ist Jamie Leveling. Gut, ansonsten ist damit eigentlich das letzte Wochenende abgearbeitet aus unserer Sicht.
Würde ich sagen.
Ja, der VfB herausragend unterwegs, wenn man mal den letzten Spieltag ausklammert.
Wie gesagt, ein tolles, ein grandioses, ein fantastisches VfB-Jahr 2024 mit einem relativ bescheidenen Abschluss. Aber der VfB kann es noch. Also sie können mir noch das Wochenende versauen, tatsächlich. Also, ist ja auch schön.
Ich versuche dich aufzubauen. Ja? Ich habe natürlich wieder für die richtige musikalische Untermalung hier gesorgt, Sebastian. Vielleicht kannst du auch ab und zu auch mal mit einstimmen.
Was ich ja schon das möchte niemand. Das wäre dann wahrscheinlich die erste Ein-Stern-Rezension in den Apple Podcasts.
Aber die können wir uns erlauben.
Ja, aber die heben uns was anderes auf.
Also ich finde es schön, sehr besinnlich.
Gut, ja.
Ein paar neue Möbel. Wünsche ich mir übrigens auch. Gut, sei es drum. Also unser Konzept heute, wir haben dazu aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Mhm. Über Instagram, über Blue Sky und über X. Und was soll man sagen, auch wenn ihr nur wenige Stunden Zeit hattet, die Fragen kamen reichlich bei uns an. 150 sind es insgesamt geworden.
Vielen Dank dafür.
Ja. Also für, weiß ich nicht, 10 Stunden ist das schon beachtlich.
Genau, wir werden keine 10 Stunden aufnehmen.
Es liegt an Sebastian, ja, nicht an mir.
Ich habe gesagt, 90 Minuten eventuell plus Nachspielzeit, das ist unser Zeitrahmen. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie wir dann aus den 150 Fragen denn die raussuchen, die wir beantworten werden.
Ja, ich hätte sie gern kuratiert, aber da sind wir beim nächsten Problem, Sebastian. Es wird heute tatsächlich von einer Anekdote zur nächsten gehen. Ich war, wie gesagt, in Berlin, habe dort das Ladegerät für dieses Laptop liegen lassen. Mhm. Ja, meine Idee war natürlich, okay, da musst du dir ein neues besorgen. Was wird so ein Ladegerät kosten für einen Laptop? 40 Euro, okay, ist ein Apple
80 Euro.
Ich schaue nach, okay, der Brick kostet 120 Euro und nicht, dass du glaubst, da wäre ein Kabel mit inkludiert. Das muss man sich extra kaufen für weitere 50 oder 60 Euro. Sprich 180 Euro, was ich dann sehr teuer fand. Mhm. Ich konnte dann dieses Wochenende nicht die Analyse so machen, wie ich sie gerne gemacht hätte. Aber ich kann sie trotzdem hier präsentieren. Treff das verdammte Tor, Mann. So, das ist die Analyse. Ja. So, und dann hast du mir gesagt, ey, ist doch gar kein Problem, du brauchst keinen MagSafe, du kannst auch über USB-C laden.
Natürlich, mit jedem USB-C-Kabel kann man die Kiste laden.
Und somit konnte ich dieses Problem lösen, konnte die Fragen, wie gesagt, nicht kuratieren. Das führt dazu, dass ich alle 150 Fragen gescreenshottet habe, sie eingeordnet habe in unser Senderprotokoll, Nummern verteilt habe, hier ein Glücksrad selber zusammengestellt habe mit 150 Spots.
Ja, sieht super aus.
Sieht toll aus. Wir können es euch leider nicht zeigen, ist vielleicht auch besser so.
Und es ist wie bei der VfB-Stiftungstombola, jedes Los gewinnt. Jedes Los ist eine Frage von euch.
Es ist fantastisch. Und diese Glücksradfolge, wenn man so möchte, würde ich sagen, starten wir jetzt, Sebastian. Du bist derjenige, der die Fragen vorliest. Ich bin derjenige, der die Fragen.
Du bist die Losfee, genau. Ja, du gibst mir eine Zahl und ich stelle dir eine Frage oder uns.
Es geht los.
So, mit Ton sogar.
So, ich bin gespannt. Es ist die Frage mit der Nummer 43.
Frage Nummer 43, die rufe ich doch sofort auf.
Ich bin schon so gespannt, was sich dahinter verbirgt.
Das ist wahrscheinlich, ja, das ist eine schöne Frage zum Einstieg. Was ist euer Lieblingsbier zum Fußball?
Oh, ja, das finde ich, das ist eine herausragende Frage. Und also wir finden Hofbräu super.
Natürlich.
Hofbräu ist das beste Bier. Sollte es kein Hofbräu geben, was ein Affront wäre in Stuttgart, ist es bei mir weiterhin Wulle.
Ja, tatsächlich. Und wir haben ja auch hier mit dem Fanprojekt und Wulle auch eine gewisse Tradition, als wir die Watchalongs gemacht haben und da quasi einen inoffiziellen Biersponsor mit Wulle hatten. Das war schön. Das waren schöne Zeiten.
Das waren einfach tolle Zeiten, muss man sagen. Das Bier floss in Strömen. Es war ausreichend vorhanden und es trug zur Qualität dieser Sendung bei. Ich sag mal so, mit Hofbräu sind wir noch nicht so weit im Kontakt, dass uns das Bier frei Haus geliefert wird. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Mhm. Denn ich persönlich würde natürlich in Hofbräu sofort jeder Wulle vorziehen. Aber man muss ja das nehmen, was man bekommen kann. Gut, hast du noch was zu ergänzen?
Das war's eigentlich.
Dann nehme ich sofort die nächste Frage. Es ist ja herausragend, wie wir hier vorankommen. Du kannst.
Weil in dem Tempo schaffen wir auch alle 150.
Du kannst schon mal schauen, was als nächstes gefragt wird. Vielleicht, welchen Schnaps trinkt ihr am liebsten? Es ist die Frage Nummer 30.
Die Frage Nummer 30.
Gerne auch mit Namen, übrigens.
Ah, stimmt. Die sehe ich auch.
Wenn du ihn entziffern kannst.
Ja doch, es ist 24-7 Dirk, wer kennt ihn nicht? Mhm. Und er fragt, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich kann es nicht beantworten, wer ist eigentlich der Mannschaftskoch beim VfB?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten tatsächlich mal den Mannschaftskoch hier zu Gast, aber der ist es nicht mehr. Du weißt, wir haben ja mit dem Ernährungsberater gesprochen.
Ja, aber der ist schon
Ist schon lange her. Ich weiß es gar nicht, ob es da jetzt noch aktuell einen gibt. Ich weiß, dass es schon was angeboten wird. Aber war es nicht mal so, dass die Schräglage die Mannschaft auch mit Essen versorgt? Mhm. Das ist mir zumindest in Erinnerung
geblieben. Aber Thema Ernährung für die Profis wäre tatsächlich mal was Spannendes.
Ja, vielleicht könnten wir da mal irgendwelche Informationen herbeischaffen und dann tatsächlich mit diesem Koch sprechen. Mhm. Aber auch da muss ich sagen, ich kann jetzt keinen Namen nennen. Wen würdest du dir denn wünschen? Also gibt es für dich einen Koch, den du gerne mal beim VfB sehen würdest? Hast du einen Lieblingskoch?
Tatsächlich nicht. Ich kenne auch gar nicht so viele Köche, muss ich sagen.
Also wenn ich auf unsere Abwehr schaue, dann fällt mir sofort ein Koch ein, den ich gerne beim VfB sehen wollen würde. Und der spielt aktuell in Frankfurt.
Genau, aber der wird dann wahrscheinlich nicht in der Küche stehen, wenn er kommt.
Das stimmt. Wobei, man weiß es nicht. Gut, nächste Frage.
Ja.
Es geht echt voran. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Nummer 72. Es wird gescrollt.
Mhm.
Zack. Da hat er sie schon.
Imi Henne fragt, wird Alda Kiel beim VfB zur alten Stärke finden?
Ja, gut, da können wir jetzt ein bisschen philosophieren.
Mhm.
Also man kann ja grundsätzlich erstmal die Frage vielleicht ein bisschen erweitern und sie so formulieren, ob es sinnvoll war, ihn zu verpflichten.
Ja.
Siehst du so?
Ich sehe es nicht so.
Also es ist halt... Es ist schwierig, denn eins ist klar, der Junge hat ein unheimliches Talent, das hat er unter Beweis gestellt. Wenn er fit ist, und da sind wir schon beim entscheidenden Punkt.
Das große Wenn, ja.
Dann hat er auf jeden Fall das Potenzial, hier beim VfB Stuttgart eine große Karriere hinzulegen. Da bin ich überzeugt von. Es sieht aber aktuell so aus, als ob es ihm nicht gelingt, einfach mal stabil zu bleiben. Also entweder sind es halt die muskulären Probleme, die er halt lang mit sich rumgetragen hat, oder Infektionen etc. Und der Spieler kommt halt überhaupt nicht ins Laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass Alda Kiel für die kommende Saison, soweit gehe ich jetzt schon mal, weil auch die Rückrunde wird er halt, er wird eine gewisse Zeit brauchen, bis er da ist. Aber vielleicht dann in der kommenden Saison eine Rolle spielen könnte. Jetzt aktuell ist, kann ich nur das bewerten, was ich bis jetzt gesehen habe, sehe ich noch nichts Überdurchschnittliches, sondern ich erkenne halt nur das Potenzial, was er mitbringt. Die Schnelligkeit, vorwärts verteidigen. Also er hat einen Offensivdrang, den er mitbringt. Ich finde, er hat eine interessante Zweikampfführung, nämlich eine sehr klare, auch da wieder nach vorne verteidigende Zweikampfführung und natürlich das Tempo, was er mitbringt, das ist schon außergewöhnlich. Nur das ist eine Hoffnung, die ich mit diesem Spieler verbinde. Ja.
Genau, wir hatten es ja vor der Sendung schon mal kurz angesprochen, die Personalie. Ich habe halt Bauchschmerzen, weil Alda Kiel jetzt nicht der einzig Langzeitverletzte ist und verletzungsanfällige Spieler in der Verteidigung, sondern du hast ja einfach noch dann Axel Sagadou. Und ja, du kannst halt auch ohne den Kreuzbandriss, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass er dir 30 Saisonspiele macht. Und da wäre jetzt wirklich dann meine Frage halt an Fabian Wohlgemuth. Also mit wie vielen Spielen hat man gerechnet, die Dax so machen kann? Und mit wie vielen Spielen hat man gerechnet, dass die Alda Kiel machen kann? Und ich finde halt gleich zwei solche Wackelpositionen in einem Mannschaftsteil
schwierig.
Schwierig.
Ja, es ist riskant, keine Frage. Das andere Thema, was man dann aufmachen kann, ist Aaron Lee Chase. Also hast du ihn jetzt nur reingeworfen, weil du keine anderen Optionen hattest? Oder hast du in ihm was gesehen? Und bist praktisch bereit, dann auch mal so Spiele wie gegen St. Pauli auszuhalten, wo es für ihn nicht so gut läuft. Ja, ich sehe bei Andre Chase schon eine Entwicklung, gar keine Frage. Und ich möchte jetzt auch gar nicht prognostizieren, wo die enden mag. Also du siehst, der Spieler entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter und er wird besser. Ja, vielleicht nicht in dem Tempo, das wir jetzt aktuell bräuchten, weil du brauchst ja jetzt eigentlich einen fertigen Rechtsverteidiger, der der Anthony Roh zumindest mal challengen kann.
Ja.
Und bei Andre Chase ist das offiziell, es ist offenbar nicht der Fall. Und dann ist natürlich schon die Frage, okay, wie haben wir uns da abgesichert? Also wäre es zum Beispiel sinnvoll gewesen, du hast vorhin mal einfach so einen Raum geworfen, Kevin Schlotterbeck zu holen. Einfach einen Spieler.
Also ich habe den genannt, weil es für mich so der Prototyp eines durchschnittlichen, soliden Bundesliga-Verteidigers ist.
Mhm. Und du kannst sowas natürlich machen, hast aber dann im Zweifel einen Spieler, der A, mehr Geld verdient als ein Henry Chase. Ja. Das könnte natürlich sein, aber wir haben natürlich auch Alda Kiel, der wird auch nicht wenig verdienen. Aber auf der anderen Seite dann schon auch, ich glaube, das Selbstverständnis mitbringt, spielen zu wollen. So, und dann müsste man mit Sebastian Hoeneß sprechen, welche Potenziale erkennt er bei den Spielern, die er aktuell einsetzt. Also ist das jetzt wirklich nur, dass man aus der Not heraus diesen Spieler Andre Chase einsetzt und hofft, dass er besser wird? Oder sieht er was und erkennt jetzt praktisch, der Spieler braucht diese Spielzeit, er muss diese Fehler machen, er muss auch mal einen blöden Elfmeter verschulden, der dann Gott sei Dank gehalten wird. Wir gehen das mit und hoffen, dass er dann perspektivisch uns weiterbringt, dass er sich praktisch noch mehr entwickeln kann und zu dem Spieler wird, der uns durch den Anton-Abgang abhanden gekommen ist. Weil so einen Spielertypen haben wir ja aktuell nicht. So, und dann ist halt so, genau. Die nächste Frage, wenn man Schlotterbeck reinbringt als Beispiel, hätte er überhaupt die Möglichkeit im Spielsystem Hoeneß das zu leisten, was wir von unseren Innenverteidigern verlangen? Mhm. Ja, weil ja, guter Punkt. Beim Jeff Chabot war es halt so, der kommt hierher, ist gewohnt gegen den Abstieg zu spielen, kann hinten alles rausköpfen, aber nach vorne verteidigen, Spieleröffnung, Diagonalbälle, das gehört jetzt nicht zur Qualität eines Jeff Chabots. Aber wenn ich mir angucke, was er bislang auch dazugelernt hat, dann sehe ich schon, dass Sebastian Hoeneß es offensichtlich hinbekommt, den Spielern zumindest mal den Mut einzureden, sowas zu versuchen. Ja, weil er macht natürlich schon noch Fehler, aber ja. Ich finde, Jeff Chabot hat sich enorm entwickelt, also gerade mit Ball im Vergleich zu der Anfangszeit. Es ist, du brauchst eigentlich die Informationen des Trainers und da erwarte ich mir natürlich dann schon auch oft von Journalisten bei Pressekonferenzen einfach mal Fragen in diese Richtung. Also gerade das, was du jetzt gesagt hast, in dem Moment, wo ein Daxo ausfällt, wäre die Frage absolut legitim, auch mal in Richtung Trainer. Wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt? Was war der Plan? Wie sollte Daxo eingebunden werden? Wie viel Zeit habt ihr ihm freigeräumt, bis er sozusagen wieder damals nach dem Kreuzbandriss fit ist und dann zurückkommen kann. Aber das sind halt Fragen, die werden irgendwie nie gestellt.
Ja.
Ja, und deswegen ist es unheimlich schwer, da jetzt eine konkrete Antwort drauf zu geben, weil halt wichtige Puzzleteile fehlen, um ein Gesamtbild zusammensetzen
genau.
zu können.
Genau, wie du gesagt hast, wir wissen ja nicht mal, ob Henry Chase überhaupt für die erste Mannschaft eingeplant war oder ob der halt immer noch in der dritten Liga spielen würde, wenn sich halt niemand verletzt hätte. Mhm. Also das sind ja alles so Sachen, die wissen wir nicht und man kann halt nur hoffen, dass Aldakil zu alter Stärke oder neuer Stärke zurückkehrt. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Also in dieser Saison rechne ich mit ihm und Daxo jetzt nicht mehr, dass die halt noch irgendwie 10 Spiele machen oder so.
Und wenn es so ist, nehmen wir sofort. Wir nehmen auch die nächste Frage sofort, denn jetzt haben wir uns ein bisschen länger Zeit gelassen zum Beantworten. Und diesmal ist es eine dreistellige Zahl, die 125. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Wen haben wir denn da?
Fabian Edelmann fragt,
ja.
Was glaubt ihr zwei, welchen Tabellenplatz wir am Saisonende belegen?
Schöne Frage. Mhm. Sollen wir uns jetzt nur auf den Tabellenplatz beziehen oder auch unsere Wünsche mit einfließen lassen?
Also ich glaube, der Tabellenplatz drückt ja unsere Wünsche auch so ein Stück weit mit aus.
Okay, welchen Wunsch hast du denn dann?
Also erstmal muss man ja sagen, dass es die zweite Saison in Folge ist, wo der VfB am Jahresende nicht nach unten gucken muss. Mhm. Ich glaube, jetzt 13 Punkte auf den Relegationsplatz. Die Mannschaften da unten tun sich nicht unbedingt hervor mit dem Punkte sammeln. Also können wir nach oben gucken und da ist es ja nicht so weit bis zu den europäischen Plätzen. Und ich würde mich wirklich total freuen, wenn der VfB nächstes Jahr wieder europäisch spielt. Und also Champions League wird, glaube ich, sau schwierig. Conference League ist, glaube ich, gut drin, aber halt Europa League fände ich stark. Also
ja.
Sechster, Siebter?
Also ja, ich hätte schon den Anspruch, dass wir so lange wie möglich oben mitspielen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Dass wir also oben mitspielen, meine ich um die internationalen Plätze. Ob das jetzt Champions League ist, ob das jetzt Euro League oder Conference League ist, ist mir erstmal egal. Also wenn der VfB am letzten Spieltag theoretisch noch die Möglichkeit hat, ins internationale Geschäft zu kommen, dann bin ich erstmal zufrieden mit der Saison. Ich glaube tatsächlich, dass es komplett über die 34 Spieltage eng sein wird oben. Ich glaube schon, dass sich 2, 3, vielleicht sogar 4 Mannschaften etwas absetzen können, aber ich glaube eher 3. Das heißt, es wird vermutlich einen Champions-League-Platz geben, der dann auch für den VfB zumindest mal an den letzten 4 Spieltagen theoretisch noch erreichbar sein dürfte. Und dann sind wir genau in dem Spektrum, das ich jetzt prognostizieren würde, nämlich zwischen Platz 4 und Platz 8. Ja. Das ist für mich alles drin. Und ich sage gleich dazu, Platz 8 wäre für mich keine Enttäuschung.
Nein.
Ja, also wenn es so käme, dann wäre es halt so. Und alles, was besser ist als Platz 6, würde ich herausragend finden. Ganz ehrlich. So. Und dann kommt natürlich mit dazu, wie läuft jetzt zum Beispiel der DFB-Pokal für uns weiter? Also sollte sich der VfB für das Finale qualifizieren und wird dann in der Liga 9. Also das ist für mich dann halt auch schon trotzdem eine starke Saison für den VfB Stuttgart. Insgesamt kommt halt einfach darauf an, wie präsentieren wir uns. Wenn wir solche Spiele zeigen wegen St. Pauli, bin ich unzufrieden, aber auch mit Platz 7, muss man halt auch sagen. Und wenn wir Spiele zeigen, wie letztlich gegen Union Berlin, die ja jetzt auch nicht herausragend waren gerade in der ersten Halbzeit, aber du merkst halt, die wollen es unbedingt, die bringen die Tugenden auf den Platz, die wir ja immer einfordern, nämlich die talentfreien Tugenden und dann ziehst du so ein Spiel noch, ja, dann werde ich kein schlechtes Wort über diese Mannschaft verlieren, auch wenn sie am Ende dann vielleicht nur Siebter werden und in die Conference League kommen. Also ja, für mich ist das Spektrum 4 bis 8.
Ja.
Und wenn ich es prognostizieren müsste, würde ich den VfB auch so bei 6 einordnen. Mhm. Ja. Nächste Frage, Sebastian. Und es wird jetzt eine der besten Fragen kommen. Das kann ich an der Stelle schon verraten. Denn okay. Es ist ja die Frage mit der Nummer 47.
Okay. Gucken wir mal, ob das wirklich stimmt.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Kommt wahrscheinlich was ganz Kompliziertes.
Nee, es ist ganz einfach. Tovi 1893 fragt, könnt ihr euch vorstellen, mal einen Podcast mit Publikum zu machen?
Da sagst du, das ist ganz einfach.
Ja, haben wir ja schon gemacht.
Ja, haben wir schon gemacht, aber ich glaube, er meint wirklich so einen klassischen STR-Podcast vor Publikum. Mhm. Wahrscheinlich so ähnlich wie der ZVW-Podcast das macht oder Podcast-Stadt. Schwierig, also da bin ich eher zurückhaltend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe da halt keinen Mehrwert drin für die Menschen, die nicht da sind.
Genau, das ist ja das Ding, also wenn wir jetzt hier diese Q&A machen, die wird mit Publikum Sinn machen, weil da kannst du dir die Fragen aus dem Publikum holen.
Das stimmt.
Aber dass wir zwei hier an unserem Tischle sitzen und eine SDR-Folge aufnehmen und da sitzen halt dann Leute oder woanders und gucken uns dabei zu, das ist halt die Frage, was bringt das den Leuten, außer dass sie halt mitbekommen, wenn wir Pinkelpausen machen. Also wenn ich Pinkelpausen mache.
Das ist richtig, meine Blase ist gut geschult. Ja, für mich ist auch immer der Platz auf einer Bühne vor Publikum nochmal was anderes, als hier im Podcast am Tisch zu sitzen mit dir. Also in dem Moment stelle ich mich noch stärker den Fokus. Ich verstehe schon, klar, wenn ich auf YouTube sende und da hören mich so und so viele Leute, ist das ja auch eine Bühne, die du hast,
ja.
Aber es ist irgendwie anders, wie wenn ich jetzt halt eine Veranstaltung plane und mit einer gewissen Anzahl Menschen rechne, die dann für mich sozusagen diese Veranstaltung besuchen. Ich sehe mich in dieser Rolle halt nicht, weil ich will nicht despektierlich sein, aber ich möchte halt nicht mich zum Mittelpunkt machen in dem Moment. Also ich möchte nicht der Grund sein, warum die Leute zuhören, sondern ich möchte eigentlich, dass der Inhalt der Grund ist, warum die Leute zuhören. Und ich verstehe das aber total, wenn es andere Podcasts machen und andere Podcaster brauchen sozusagen, um vielleicht dann auch so dieses Feedback zu erhalten. Für mich ist es nicht ganz so wichtig. Wenn mir irgendwann mal ein Format einfällt, das perfekt darauf zugeschnitten ist, dass es mit Publikum funktioniert, würde ich es sofort machen. Aber ich glaube, dieses ganz normale STR-Thema im Publikum irgendwie aufzubereiten, sehe ich irgendwie nicht. Und ich sehe, wie gesagt, den Mehrwert nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Sendung dadurch besser wird. Im Gegenteil. Das heißt, wir müssten uns ein Konzept überlegen. Und da kann ich an der Stelle spoilern. Es gibt ja durchaus Ideen, die dann vielleicht nicht immer umgesetzt werden können, weil wir natürlich auch ein bisschen auf die Mitarbeit dann vielleicht des VfB angewiesen sind, sprich Gäste oder dann vielleicht auch Leute, die wir anfragen, dass sie Zeit haben. Also wir haben uns da schon ein paar Sachen überlegt und da könnte dann auch Publikum eine Option werden. Aber für uns ist immer wichtig gewesen, der Podcast an sich genießt die höchste Priorität und alles andere steht hinten an. Und nur wenn das mehr oder weniger so nebenher mitfunktioniert, dann probieren wir auch andere Dinge aus und dazu gehören dann vielleicht auch mal Live-Podcasts. Aber es steht jetzt nicht auf der Agenda ganz oben, oder?
Nee, sehe ich genauso. Aber wenn, dann müsste was Besonderes sein, also dass wir jetzt einfach dann STR-Folge 90 oder so eine ganz normale Folge vor Publikum aufnehmen, denke ich, macht für die Zuschauer wenig Sinn, für uns macht es wenig Sinn, es müsste schon was Besonderes sein, ein besonderer Gast, eine besondere Runde. Ich fand halt hier die Live-Sendung mit den Präsidiumskandidaten, mit Berti cool. Suck und Andreas Grupp, fand ich hier grandios, also hat richtig Spaß gemacht. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es halt viel schwieriger vor echten Leuten da irgendwie zu sitzen und ein Gespräch zu führen, als wenn man es halt in die Kamera reinmacht. Und wir hatten hier auch schon Livestreams, wo dann 1000 Leute zugeguckt haben, es waren wirklich 1000 und das fühlt sich aber irgendwie ganz anders an, als wenn hier 10 Leute sitzen. Also ich finde das viel, viel schwieriger, vor echten Menschen zu performen.
Du musst das schon wollen, also das ist klar und ist, wie gesagt, kein Diss in irgendeine Richtung oder so, aber das muss man schon wollen, man möchte das dann auch einfach haben und wir vielleicht nicht so sehr wie andere und dann ist es auch völlig okay. Es gibt ja Gott sei Dank VfB-Podcasts, die Live-Veranstaltungen machen. Und dann können die gerne besucht werden und irgendwann machen wir vielleicht unser eigenes Ding. Mhm. Ja, würde ich so sagen. Nächste Frage.
Genau, dreh am Rad.
Ich drehe wie immer am Rad. Und es ist die Frage mit der Nummer 32. Fabian Rieder. Jetzt bin ich gespannt. Was hat der Sebastian?
Patrick.hbe fragt, warum finden keine NLZ-Talente den Weg in den Kader?
Da würde ich ja erstmal widersprechen.
Ja,
also wir haben ja jetzt NLZ-Talente im Kader. Boyakshi, Malanga, Henry Chase.
Kann man ja sagen, alle aus der Not geboren?
Ja gut, aber so läuft's ja meistens. Also ich meine,
in der Regel schon. Also na klar, das ist ja auch so die Geburtsstunde von Jung und Wild geworden, dass man kein Geld hat und dann müssen die jungen Kerle spielen. Aber das wäre ja so eine Frage vor der Saison gewesen: Welche Spieler aus der U21 sieht die sportliche Leitung auf dem Sprung bei den Profis Spielzeit zu bekommen?
Ja, ist glaube ich schwer, sowas zu beantworten, weil du sofort eine gewisse Erwartungshaltung schürst.
Klar, klar.
Ja? Also ich glaube, die meisten hätten gedacht, dass Luca Raimund deutlich mehr Spiele in dieser Hinrunde absolviert, als es ihm letzten Endes ja geglückt ist, lag natürlich auch in der Verletzung. Ja. Ich verstehe schon die Frage, wir haben ein Problem mit dem NLZ. Das ist ja offensichtlich. Also der VfB hat schon Ewigkeiten einfach keine Spieler mehr aus dem NLZ auf ein gewisses Niveau hochziehen können. Immer wieder wird es angebracht und es stimmt halt auch, der Letzte, der das geschafft hat, ist Timo Baumgartl oder Timo Werner. Das sind halt die Kandidaten, die einem einfallen. Aber Spieler, die wirklich aus dem NLZ gekommen sind und dann eine große Karriere absolviert haben, die gibt es in den letzten 10 Jahren eigentlich nicht mehr.
Ja, das muss ja nicht mehr eine große Karriere sein, aber wenn man dann mal nach Freiburg guckt, da ist ja gefühlt jede Saison irgendjemand, der dann aus der U23 dann bei denen halt irgendwie zu den Profis kommt und sich da halt etabliert und dann gefühlt wahrscheinlich dann immer 15 Jahre in Freiburg spielt, dann die Karriere wieder beendet, aber das funktioniert halt, ne? Also sie schaffen ihre eigenen Spieler.
Also was man auf jeden Fall gelernt hat und analysiert hat, ist halt, dass der VfB Stuttgart die Gewichtung des NLZ, man hat das so ein Stück weit verloren. Also gerade unter Reschke war halt nichts mehr davon da, was den VfB mal ausgezeichnet hat. Der wollte die damalige U23, die jetzt die U21 ist, abschaffen.
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl gehabt, und nach dem, was ich so gehört habe aus dem NLZ, war es auch so, dass diese Jugendarbeit für ihn nicht diesen großen Stellenwert hatte.
Ich glaube, das haben wir auch an ein paar Stellen mal gehört, ne, dass die Wertschätzung ja gegenüber den Nachwuchsspielern auch einfach so gar nicht da war und das auch zum Ausdruck gebracht wurde.
Exakt. Ja. Ich wollte es nicht so direkt formulieren, aber ich finde es gut, dass du der Mann für die klaren Worte bist. Also das heißt, das musste man erstmal wieder aufbauen. Du hast unheimlich viel Potenzial verloren und zwar nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Trainern. Weil natürlich, wenn die merken, Wertschätzung ist nicht da, die Bereitschaft, Leute einzubinden, ist auch nicht da, dann gehen die. Weil es gibt halt andere Clubs, die arbeiten dann mit denen. So, du musstest erstmal wieder was aufbauen. Ich finde, da hat Thomas Krücken herausragende Arbeit geleistet und Hildebrand übernimmt das jetzt und versucht darauf aufzubauen. Ich finde das Individualtraining, was der VfB Stuttgart macht, toll. Ich finde die Art und Weise, wie sie da rangehen, super interessant, weil, also der Anspruch ist ja jetzt nicht, Spieler rauszuziehen und die nur in ihren Stärken zu fördern, sondern die Idee dieses Potenzialtrainings oder dieser Top-Talente-Trainingseinheiten ist im Endeffekt, die Schwachstellen auszumerzen, die zwischen einer großen Karriere und dem überbordenden Talent des Spielers, den man da jetzt mit dazu nimmt, die dazwischen stehen. Und das ist ein super geiler Ansatz, weil es könnte ja sein, dass einer physisch Probleme hat und einfach noch aufsatteln muss, sozusagen Krafttraining machen muss, Läufe absolvieren muss, der macht das dann halt bei diesem zusätzlichen Potenzialtraining oder wie gesagt Top-Talente-Training, nennt es wie ihr es wollt. Und das ist erstmal ein super Ansatz. Und am Ende ist es halt auch so, dass der VfB in den letzten Jahren herausragende Jugendarbeit geleistet hat, U17-Meister geworden, mit der U19 den DFB-Pokal gewonnen, immer in der Staffel oben mitgespielt, muss man sagen. Die U21 ist in die dritte Liga aufgestiegen und du hast halt jetzt Spieler aus dieser U21, die in der Champions League spielen. Mhm. Und ja, aus der Not heraus geboren, klar, aber die würden da nicht stehen, wenn sie nicht ansatzweise die Qualität hätten, die es braucht, um eben auf diesem Niveau zu spielen.
Ja, und deshalb die Frage ist dann vielleicht auch gar keine Qualitätsfrage, sondern sind die Spieler gut, aber schaffen es dann trotzdem nicht irgendwie zu den Profis. Ich meine, die U19 in der Youth League dominiert Europa, ist mir zu viel gesagt. Aber das sind so viele Spieler, die unfassbares Potenzial haben. Aber auf den letzten Metern auf dem Weg zum Profitum beim VfB scheitert es dann ja ganz oft. Ne?
Ja, es ist mit Sicherheit dann auch vielleicht auch mal eine Philosophiefrage der diversen Trainer. Es ist auch dann manchmal spielerabhängig, auch keine Frage. Und manchmal kommen Verletzungen dazwischen. Also es sind ja so viele Themen, die dann noch zwischen einem hochtalentierten U19-Spieler und eben einer Profikarriere stehen. Aber man kann mal sagen, dass wir jetzt eine Umgebung geschaffen haben, wo der Fokus so langsam man auf die Talente selbst gerichtet werden darf. Das heißt, da wird es auch Leute geben, die diese Tür, die eigentlich schon offen ist, nicht durchschreiten oder nicht final eintreten. Also es fehlt dann vielleicht auch manchmal der Biss, das fand ich super interessant, wir haben es glaube ich damals auch in der Folge aufgemacht, dass Hildebrand meinte, und ich glaube auch Nico Willig hat das gesagt, ja, es reicht halt nicht nur absolut top, top zu sein und in jedem Training zu brillieren, du musst dieses Niveau Woche für Woche halten können, wenn du Profispieler werden möchtest. Und das ist anstrengend und das schaffen nicht viele. Und da trennt sich dann halt auch nochmal die Spreu vom Weizen. Ist halt einfach so. Und es bleiben nicht so viele übrig, wie man vielleicht eigentlich denken würde, wenn man jetzt die U19 gerade in der Youth League beobachtet. Weil du guckst dir die an und denkst so, okay, also der Boyakshi muss das schaffen. Ich weiß nicht, ich kann es jetzt an Dennis Simon, wir können sie ja durchzählen. Ja, und du würdest bei jedem zumindest mal was sehen, wo du denkst, okay, das reicht, um Profifußballer zu werden. Aber es werden von denen, die wir da jetzt so bejubeln, zu Recht, völlig zu Recht, werden es wahrscheinlich auch nur zwei schaffen. Wenn überhaupt. Ja, und dann absolut. Sind wir schon zufrieden.
Genau. Und was man ja auch gesehen hat, dass dann die Talente, die den VfB unter viel Protestgeschrei der Fans dann verlassen, dass die anderswo meistens dann sich auch nicht durchgesetzt haben. Ne? Also ein Per Lockel, als der damals zum Beispiel ging, oder auch einen Dayaku. Oder also, ja, da gibt es ja viele, wo man dachte, okay, die haben es auf jeden Fall. Beim VfB schaffen sie es nicht, aber dann haben sie es auch nicht geschafft. Also super schwierig. Und man darf, glaube ich, nie vergessen, wir hatten es ja mal, ein NLZ hat so die Durchlässigkeitsquote liegt bei 1-2% halt einfach. Ne? Von 100 Spielern schafft es vielleicht einer zu einem Bundesliga-Profi. Aber beim VfB ist die Quote halt schon ziemlich mau.
Ja, also es muss was passieren und wir hoffen, es passiert was. Und diese Saison wird unser NLZ die meisten Profiminuten sammeln seit, also wahrscheinlich seit 10 Jahren oder so. Also das ist schon stark. Nächste Frage, Sebastian.
Nächste Frage.
Ich hoffe, wir haben sie ausreichend gut beantwortet. Und diesmal darfst du die Frage 104 uns vorlesen. Ich habe gesehen, manche Fragen habe ich mir ja durchgelesen und da stand dann schon auch das eine oder andere, wo ich Springpotenzial sehe.
Oha,
bislang kam noch nichts.
Ja, jetzt wahrscheinlich auch noch nicht. FW1893 fragt, Hoeneß bleibt uns hoffentlich noch mindestens eine weitere Saison erhalten. Wäre aus eurer Sicht Alexander Blessin ein ernsthafter potenzieller Nachfolgekandidat? Mal ganz unabhängig davon, dass er Schwäbisch spricht und sehr sympathisch ist.
Ja, also das sind zwei handfeste
Argumente. Das reicht eigentlich schon, oder?
Ja, also absolut. Nee, ich finde ihn schon sehr spannend.
Ja.
Ich finde es einen absolut spannenden Trainer. Man kann es ja auch sagen, der stand auch schon auf der Liste beim VfB, vor Hoeneß und nach Hoeneß, wurde diskutiert über ihn als Trainer. Man hat sich dann dagegen entschieden. Einmal kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, weil da wäre alles besser gewesen als der dann ausgewählte Trainer. Und beim anderen Mal bin ich ganz froh, dass man sich gegen ihn entschieden hat. Aber nicht, weil er nicht die Qualität mitbringt, sondern weil wir den Besten jetzt momentan da sitzen haben, den man kriegen kann für den VfB Stuttgart. Und bei Blessin, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass der beim VfB hier mal eine Rolle spielen könnte, also warum denn nicht? Er macht ja herausragende Arbeit, egal wo er bislang war, er hinterlässt seine Handschrift. Man sieht auch jetzt bei St. Pauli, dass er aus wenig, und auch das wieder nicht despektierlich gemeint, aber aus wenig sehr, sehr viel rausholt. Also ich finde, St. Pauli verkauft sich bislang sehr teuer.
Ja.
Man darf nicht vergessen, er hat übernommen von Hürzeler, der da wirklich eine Fabelsaison gespielt hat mit St. Pauli. Und ich glaube, das Erbe anzutreten war richtig, richtig schwer. Und jetzt könnte man ja sagen, der Hürzeler Fußball unterscheidet sich gar nicht so extrem vom Hoeneß Fußball. Und dann läge es vielleicht sogar nahe, dann auch einen möglichen Hoeneß Abgang mit Blessin aufzufangen, der, ich glaube, wirklich auch offensiv noch was zu bieten hat. Aber ich glaube, es ist ein Pragmatiker. Er sieht halt einfach, wo sind die Stärken dieser Mannschaft, die muss ich fördern und was bringt mich dahin, dass ich meine Saisonziele erreiche. Das heißt, wenn ich wenig Gegentore bekomme, sprich wenig Spiele verliere, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich die Klasse halte. Ja, und wenn ich halt Fußball spielen möchte wie Darmstadt in dieser einen Saison, wo sie einfach ein Ding durchziehen wollten, als sie in der ersten Liga waren, kriegst du halt Woche für Woche auf die Fresse. Ja, und der Lieberknecht, da hilft ja auch der Robinson-Club nicht mehr. Ja, wie siehst du es?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also auf jeden Fall ist er ja ein Trainer, der einen ganz klaren Plan hat, wie seine Mannschaft spielen soll. Und das haben auch im Jahr 2024, finde ich, noch nicht alle Bundesliga-Trainer. Zumindest für mich nicht ersichtlich. Und der ist halt schön, wenn du halt einen Trainer hast. Und dieser jüngeren Trainergeneration, von denen ja immer mehr jetzt in die Liga reinkommen, also dass halt wirklich Leute wie dann zum Beispiel auch ein Hacking, der jetzt nochmal auftaucht, ist ja wirklich ein Auslaufmodell. Und wenn selbst die Bayern auf einen jungen Trainer setzen, der noch keine riesigen Meriten gesammelt hat, dann zeigt das ja, okay, die Zeit ist jetzt halt reif für Leute wie Kompany oder Hoeneß oder Blessin. Und solche Trainer werden sich jetzt in der Liga etablieren und er ist jemand, also mit dem könnte man sich, glaube ich, durchaus anfreunden.
Ja, also ich würde mir natürlich auch andere Trainer wünschen, sage ich ganz klar. Also ich würde wahnsinnig gern mal De Zerbi beim VfB sehen. Ist hochgegriffen, aber gut, der trainiert halt jetzt Marseille. Also
ja,
ist jetzt auch nicht whatsoever. Und beim besten Willen, aber Brighton and Hove Albion ist für mich auch kein größerer Verein als der VfB Stuttgart. Mag sein, dass die ein paar mehr Euro bezahlen können, aber wenn ich doch als Trainer auf europäischer Bühne halbwegs die Augen offen halte, denke ich mir doch, Alter, Stuttgart, die fressen mir aus der Hand, wenn ich nur halbwegs Erfolg habe. Guck dir mal unsere Fans an,
ja,
was hier abgeht, wenn der VfB Stuttgart halbwegs vernünftigen Fußball spielt. Also ich sehe das jetzt nicht komplett illusorisch an, dass du so einen Trainer verpflichten kannst, vorausgesetzt, er hat Bock auf die Bundesliga.
Ja, und ja. Ich meine, wenn du jetzt in der Champions League die Playoffs erreichst, dann vielleicht sogar noch weiterkommen würdest. Ich meine, das ist ja auch, wenn der VfB anruft, dann ist es dann was ganz anderes, als wenn das vor 2 Jahren passiert wäre.
Zweifellos.
Ne? Wenn du jetzt merkst, okay, ach, das ist nicht aus der Champions League. Also das ist, glaube ich, dann für Spieler und für Trainer dann nochmal einfach ein Argument zu sagen, okay, damit könnte ich mich vielleicht mal auseinandersetzen.
Ja, also Plessin,
ja,
kriegt von uns den Daumen nach oben.
Kann kommen, aber so spät wie möglich.
Absolut. Wir wollen es am liebsten gar nicht miterleben. Nächste Frage ist die Frage 45.
Die Nummer 45 kommt von 1893 Matze 1893 und 1893 Matze 1893 fragt, ob Aldakir noch durchstarten wird. Und da können wir gleich nochmal drehen, weil wir haben schon beantwortet. Wir haben, wie gesagt, keine.
Moment mal, das ist die gleiche Frage?
Nee, also es ist die gleiche Frage, aber anders formuliert, okay, und von jemand anders gestellt.
Ja,
aber
Wahnsinn.
Es scheint die Community umzutreiben.
Aldakir spaltet die Community. Ja. Dann ist jetzt die Frage 98 diejenige, die du hier raussuchen darfst. Mal sehen, was diese Person über Aldakir wissen möchte.
Oh, das ist jemand, den wir kennen, nämlich Noah Platschko.
Oh!
Fragt, ab wann ist die Saison des VfB ein Erfolg?
Ist so ähnlich wie die Frage,
ja,
nach dem Tabellenplatz.
Wobei wir ja auch gesagt haben, wenn der VfB jetzt den DFB-Pokal holt, dann wäre für mich auch, glaube ich, Platz 10 okay, wenn der VfB ins Champions League Halbfinale kommt. Dann wäre auch Platz 13 vielleicht ein Erfolg.
Nee, also wir beziehen uns mal auf die Bundesliga, okay? Ja. Wir blenden mal die beiden Pokale aus. Klar. Das würde auf jeden Fall was verändern, wenn der VfB Stuttgart die Champions League gewinnt und wird nur Neunter. Ist schon klar.
Können wir akzeptieren, ja.
Aber ich glaube wirklich, in der Bundesliga einfach wirklich eine Rolle mitspielen zu können im aktuellen Kampf um die europäischen Plätze, ist doch schon ein Erfolg.
Absolut,
also ich habe ja selber die Erwartungshaltung, dass der VfB guten Fußball spielt und die Spiele gewinnt. Das merke ich. Also es ist für mich nicht so, dass ich mir denke, okay, ein Unentschieden gegen St. Pauli wäre okay für mich. Ja, also wenn die das noch gedreht hätten oder beziehungsweise das 1:1 noch gemacht hätten, wäre ich irgendwie auch pisst gewesen.
Da wäre es okay gewesen. Ja. Ja,
nee, ich hätte halt gedacht, du musst doch gegen den Aufsteiger zu Hause gewinnen. Verdammte Scheiße. Wir haben hier einen Kader zusammengestellt, der kostet einen Haufen Geld. Zu Recht, die spielen auch guten Fußball. Jetzt spielst du gegen eine Mannschaft, die stellt dich defensiv vor extreme Aufgaben, beziehungsweise also die bietet defensiv große Hürden und du bist offensiv gefordert. Aber trotzdem, mein Selbstverständnis ist, ich muss eine Leistung auf den Platz bekommen, die ausreicht, um St. Pauli schlagen zu können.
Genau, weil wir messen ja den VfB am VfB und wir haben vor ein paar Wochen gesehen, dass du 0-3 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt zurückliegst und dann noch 3 Tore schießt. Gut, eins hat sich gezählt, aber also du kannst das ja, ne?
Absolut.
Und dann liegst du halt nach 20 Minuten gegen Aufsteiger zurück und kriegst einfach den Ball nicht rein.
Und machst halt lauter dumme Fehler, ja, muss man halt einfach so sagen. Also das Spiel hätte auch 0-3 ausgehen können. Auch ja, die kriegen diesen Elfmeter vollkommen zurecht. Die müssen mindestens ein Tor nach einem Konter machen, wenn nicht sogar 2. Also es hätte auch richtig übel ausgehen können. Und dann bin ich genau bei dem Punkt. Für mich ist diese Saison ein Erfolg, wenn ich beim VfB Stuttgart habe, das Gefühl habe, in jedem Spiel oder in den meisten Spielen, komm, es gibt immer mal schlechte Tage, haben wir selber, in den meisten Spielen schafft es der VfB Stuttgart, sein Potenzial abzurufen. Ob das dann reicht, Spiele zu gewinnen, hängt auch immer vom Gegner ab, hängt vom Spielglück ab, hängt vom Schiedsrichter ab, haben wir auch schon erlebt. Mhm. Also das spielt alles noch mit rein. Aber ich möchte bei dieser Mannschaft jeden Spieltag sehen, wie sie sich darum bemüht, so viel wie möglich Punkte in Stuttgart zu behalten oder nach Stuttgart mitzubringen. Und bislang, muss ich sagen, sehe ich eine Mannschaft, die genau das macht. Mit Schwankungen in den Ergebnissen und auch in den Leistungen. Das sehe ich schon auch. Aber ich kann der Mannschaft nie diesen Einsatz absprechen. Und auch vor allem, du merkst, auf alle schwierigen Situationen gibt es sofort eine Reaktion. Du hast den Mist in Belgrad. Das war echt ein Brett. Das hat wirklich wehgetan, dieses Spiel in Belgrad. Und dann hast du wieder eine große Aufgabe gegen Bremen. Liegst 2-mal zurück, aber kommst auch wieder zurück. Mhm. Gewinnst dann deine Champions-League-Spiele oder das Champions-League-Spiel gegen Bern. Musst du gewinnen, klar. Regensburg musst du gewinnen. Aber wir sagen das immer so, als wäre es selbstverständlich und vergessen dabei, dass wir vor 2 Jahren uns in die Hosen geschossen hätten, wenn wir nach Regensburg gefahren wären.
Ja, klar. Ja?
Und jetzt ziehen sie diese Spiele. Und deswegen ist für mich eigentlich jetzt schon die... Das ist eine Übergangssaison, müssen wir so ehrlich sagen, wie es ist. Uns ist das Gerüst weggekauft worden von den Dortmundern, kaputtgeschlagen worden einfach. Dann sind Spieler ausgefallen, die wir safe eingeplant haben. Andere funktionieren vielleicht noch nicht so gut, weil sie diese Spielweise von Hoeneß noch lernen müssen, weil sie vielleicht auch diesen Support nicht haben, den dann das Gerüst hätte geben können. Ein Guirassy zusammen mit Demirovic würde wahrscheinlich anders funktionieren als Demirovic zusammen mit Woltemade. Das sind alles so kleine Punkte, die du natürlich mit einfließen lassen musst. Und aktuell sehe ich deine Mannschaft, die immer noch einen der besten Bälle spielt, die du in der Bundesliga sehen kannst. Jedes Spiel des VfB Stuttgart guckt man sich gerne an. Es ist immer spannend, unterhaltsam. Es ist guter Fußball in der Regel.
Ja.
Ja. Und das ist doch eigentlich schon ein Erfolg. Und wenn ich es jetzt wirklich auf einen Tabellenplatz festnageln müsste, dann bin ich halt wieder in diesem Spektrum 4 bis 8. Das wäre für mich eine erfolgreiche Saison. Und wie du sagst, ich werde gerne Achter, wenn der VfB den DFB-Pokal gewinnt. Und ich werde gerne Vierter, wenn wir halt aus der Champions League jetzt, was ich in der Vorrunde ausscheiden und im Pokal dann, was nicht passieren wird, gegen Augsburg rausfliegen, dann nehme ich auch Platz 4 in Champions League wieder, sage ich dir auch. Dann ist es für mich auch eine erfolgreiche Saison.
Ganz klar. Und ich meine, die Saison ist auch ein Erfolg, wenn Menschen, die vom Fußball Ahnung haben, aber nicht unbedingt VfB-Fans sind, weiterhin so positiv über den VfB sprechen, wie seit einem Jahr jetzt. Und
ja.
Das tut halt wahnsinnig gut. Und wenn das der Fall ist, hat der VfB relativ viel richtig gemacht und immer noch so ein Alleinstellungsmerkmal auch in der Liga. Und wenn andere dann so ein bisschen neidisch nach Stuttgart gucken, das tut einfach wahnsinnig gut. Und wenn das so bleibt, ist die Saison auch ein Erfolg.
Das ist es eigentlich. Hört den Leuten zu, die mit dem VfB nicht so viel zu tun haben, überregionale Medien. Lest das mal. Die sind begeistert von uns. Ja, also ich möchte hier nicht dieses Frankfurt-Thema aufmachen, aber ich kann mich erinnern, wie alle Eintracht Frankfurt abgekultet haben. Ja, alle waren auf einmal Frankfurt-Fans und jetzt haben wir bei uns auf einmal eine Situation, dass der VfB Stuttgart dafür bewundert wird, was sie für einen Fußball spielen und dass es eigentlich egal ist, wer da auf dem Platz steht. Der VfB steht für einen gewissen Fußball.
Genau.
Ja, und das ist doch ein massiver Erfolg für diesen Club, der, wenn er überhaupt für irgendwas gestanden ist, dann für eine Abschaltgarantie, wenn Labbadia da hinten wieder seine Experimente mit Anton auf dem Rechtsverteidiger Posten und was ich versucht hat. Also du hast ja den VfB nicht gerne geguckt. Ja, also das hat Sebastian Hoeneß schon toll hinbekommen und er hält es ja auch konstant aufrecht. Also das finde ich schon gut. Nächste Frage, Sebastian. Und das wäre die Frage 62. Noch nichts zur Vereinspolitik. Gott sei Dank.
Genau, die kommt von Campino 33 und er fragt, soll man sich verstärken in der Abwehr, einen weiteren Innenverteidiger kaufen, sehe da die größte Baustelle?
Ja, Sebastian?
Ja.
Ist deine Antwort?
Ja, also wie gesagt, Alder Kiel und Daxo in der Rückrunde sehe ich auch nicht, dass die zusammen irgendwie 20 Spiele machen. Mhm. Insofern,
also, ja. Es ist ja halt immer wieder die Frage der Möglichkeiten. Der VfB wird da, denke ich mal, schon die Augen offen halten. Jetzt irgendjemanden zu holen, nur damit du jemanden holst, das sehe ich halt nicht.
Nein, ja? Das nicht. Also es müsste schon jemand sein, der dir nicht nur in der Rückrunde weiterhilft, sondern von dem du sagst, okay, der hilft uns auch danach weiter und wird einen festen Platz im Kader finden und der hat seine Qualitäten. Das ist immer die Frage, was plane ich mit Henry Chase? Der, den ich kaufe, nimmt eben dann den Platz halt weg und so weiter. Also es ist nicht, alles nicht ganz so einfach, dass man sagt, gut, ich habe jetzt gerade 2 verletzte Innenverteidiger, ich kaufe einfach noch einen. Der ist ja einfach dann da. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt sind alle wieder fit, du darfst wieder gehen. Vielleicht geht eine Laie. Also
du brauchst vielleicht sowas ähnliches wie mit Mo Dahoud.
Ja.
In der letzten Halbserie, also die Rückrunde 2023. 2024 natürlich, sorry. Ich tue mich echt schwer damit, weil es ist halt ganz selten mal der Fall, dass du im Winter Transfers tätigst, die dich wirklich voranbringen. Mhm. Es passiert, aber es ist wirklich schwierig, das hinzubekommen. Und wenn dann immer die Rede davon ist, Vorgriffe zu tätigen, ist halt auch die Frage, warum gibt dann Verein XY den Spieler ab? Also es hat ja meistens auch einen Grund, warum man sich von diesem Spieler dann trennen möchte. Entweder man zahlt unheimlich viel Geld, in der Regel zu viel, ja, oder der Spieler präsentiert sich nicht allzu gut bei dem dann abgehenden Verein. Also ich sehe auf jeden Fall auch den Bedarf als auf der Innenverteidigerposition. Da muss eigentlich was passieren auf der rechten Seite, sehe ich genauso wie du. Und dann ist es halt die Frage, welche Möglichkeiten haben wir? Und mal sehen, was sich da so auftut. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass man da aktuell alle Möglichkeiten abklopft und schaut, wie können wir jetzt diese Problemstelle schließen. Weil Sebastian Hoeneß hat ja auch bei der Pressekonferenz gesagt, wir kriegen zu viele Gegentore. Und absolut, wir müssen daran arbeiten. Ja. So, und sie werden ja auch in den letzten Wochen daran gearbeitet haben. Also dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass sich Sebastian Hoeneß da auch eine Verstärkung vorstellen kann. Mhm. So, und dann ist es halt die Frage, kriegst du die Spieler, die du brauchst? Musst du die Spieler dann vielleicht auch noch ranführen an Spielweise, an System etc.? Wie viel Zeit kannst du diesen Spielern dafür geben? All das spielt da eine Rolle, aber klar ist eins, der VfB Stuttgart muss meiner Meinung nach alle Möglichkeiten ausschöpfen. Und wenn es einen guten Innenverteidiger gibt, den man sich leisten kann, musst du den holen. Davon bin ich überzeugt.
Bin ich komplett bei dir, ja. Und der Markt wird ja auch sondiert.
Das ist absolut korrekt. Jetzt haben wir wieder interner verraten. Aber ich glaube, so groß sind diese interner nicht. Gut, also Frage 65. Mal gucken, was da jetzt kommt.
Die 65.
Der ist ja Jamie umgekippt.
Kommt von Jusfra 1893 und er oder sie fragt, ist die Stimmung in der Kurve schlechter geworden dieses Jahr?
Ja, tatsächlich habe ich genau darüber mit einer Person im Stadion gesprochen am Samstag. Und die Frage ist ja eigentlich, fehlen diese emotionalen Mega-Höhepunkte, die wir in den letzten 12 Monaten, 18 Monaten oft erlebt haben? Also wir hatten ja ganz oft kranke Spiele, die du einfach nur noch abgefeiert hast. Allein die ersten beiden Heimspiele in der vergangenen Saison.
Ja.
Also das war ja Ekstase pur. Und danach gab es auch tolle Spiele, die der VfB gezogen hat. Was ich damals schon gemerkt habe, ist, dass die Stimmung enorm davon profitiert, wenn der VfB auf dem Platz ins Rollen kommt. Also wenn es einfach läuft, wir schießen unsere Tore, führen 2-3-0 oder 3-1, was auch immer, dann ist die Stimmung besonders gut. Und in den Jahren davor war es ja oft so, dass diese Stimmung, Hamburg ist so ein Beispiel, Dortmund ist so ein Beispiel, die war halt einfach da. Und auch wenn du zurückgelegen bist, also es war immer Stimmung sozusagen da, nicht in jedem Spiel, aber immer wenn der VfB also gut gespielt hat, beziehungsweise in der Lage war, eine Überraschung zu landen, wie gegen Dortmund, das fand ich immer toll. Und jetzt in der Saison finde ich die Stimmung, ich finde sie nicht schlecht, ich sehne mich nur nach noch mehr Höhepunkten. Und ich glaube, dass ich da ein bisschen verwöhnt wurde, einfach im letzten Jahr. Würdest du denn sagen, die Stimmung ist deutlich schlechter?
Was mir aufgefallen ist, dass die Übertragung der Stimmung von der Kurve aufs Feld und die Rückkopplung, die ist schlechter geworden. Weil am Samstag, nach dem gehaltenen Elfmeter, war das Stadion komplett da. Da war es laut. Da hast du gesagt, jetzt geht was. Und von der Mannschaft kam dann nix, ja. Und früher, weiß ich, also früher meine ich die schlechten Zeiten.
Ja.
Da war die Stimmung gut und da war es irgendwie intensiver, weil da so ein Spiel auch so ein Stück weit Überlebenskampf war, weil da musste man gegen Aufsteiger zu Hause gewinnen, damit wir nicht selber absteigen. Und jetzt ist es halt so, da denkst du ja, okay, gegen St. Pauli, ich will es halt eigentlich nicht verlieren, ich will es schon eigentlich auch gewinnen, aber die Punkte, also ne, irgendwie ist vielleicht schon so ein bisschen Wohlstandsverwahrlosung jetzt mit dem sportlichen Erfolg. Aber diese Rückkopplung zwischen Stadion und Mannschaft, die war zumindest am Samstag, fand ich die nahezu nicht existent. Weil ich dachte, jetzt haben wir den Elfmeter gehalten und jetzt muss dann vielleicht wirklich mal das Skalpell weggelegt werden und die Brechstange ausgepackt werden. Aber das macht diese Mannschaft nicht. Das ist ja auch gut, weil das ist nicht ihr Spielstil. Aber irgendwie war das zu wenig Druck dann einfach. Und man hat es ja generell, wir wollen ja nicht über das Spiel sprechen, aber generell zu selten geschafft, St. Pauli so unter Druck zu setzen, dass die Bälle rausschlagen muss. Das war mal eine kurze Phase, aber es war einfach zu wenig Druck. Und wenn von den Rängen Druck kam, kam von der Mannschaft kein Druck. Und das war irgendwie so ein bisschen komisch.
Ja, für mich ist es wirklich schwer zu beschreiben, weil du hast natürlich dann trotzdem phänomenale Momente gehabt, sei es die Auswärtsspiele in Madrid, in Turin, wo du das alles ausgelebt hast, was man, glaube ich, als Fan auch im Stadion erleben möchte.
Ja.
Und ich fand ja zum Beispiel auch am Samstag, ich stand im 36er und ich fand die Stimmung gut. Was du halt wirklich merkst, ist, dass in den Auslaufbereichen dann so, im Steherbereich, dass da nicht so die Bereitschaft da ist. Ich finde die Untertürkheimer Kurve weiterhin grandios. Ich finde, da ist richtig gute Stimmung. Ich finde, auch auf der Gegentribüne siehst du deutlich mehr Leute stehen, als das noch früher der Fall gewesen ist. Also es ist schon die Bereitschaft zum Mitmachen da und ich finde auch, die Kapos animieren gut. Am Samstag gab es dann auch nochmal eine Ansage, Leute, jetzt braucht uns die Mannschaft, gebt nochmal Gas und so. Und da kommt was. Also du merkst das schon, die Leute wollen das jetzt auch. Und du hast es ja auch richtig beschrieben. Danach geht dann auf einmal die Luzi ab auf den Rängen, aber sie überträgt sich nicht so richtig auf den Platz. Die Frage war ja, ob die Stimmung schlechter geworden ist. Ich würde sagen, nein, die Stimmung ist nicht schlechter geworden. Es fehlen diese extremen Ausreißer nach oben. Und extreme Ausreißer nach unten gibt's beim VfB nicht. Es gibt vielleicht mal ein Spiel, was nicht ganz so energetisch aufgeladen ist auf den Rängen, aber es gibt eigentlich nie so richtig, also fast schon Stimmungsboykotte gibt's beim VfB eigentlich nicht. Also deswegen würde ich sagen, die Stimmung ist weiterhin gut.
Ja, die Stimmung ist immer gut und keine Ahnung, vielleicht verändert sich ja auch die Stimmung im Stadion. Ich war früher immer total neidisch, wenn wir mal in Frankfurt gespielt haben und da kam dann am Anfang halt deren Hymne und das ganze Stadion hat die Schals hochgerechnet. Ich hätte sowas so gerne in Stuttgart, bei uns hat immer nur die Kurve und jetzt ist es das ganze Stadion und von der Untertürkheimer Kurve kommt viel mehr Stimmung. Die Gegengrade macht viel mehr mit. Ich meine, ich sitze ja im 47er links von mir, 51, die stehen die ganze Zeit. Bei uns wird halt gesessen, ich weiß nicht warum, ich habe auch kein Problem damit. aber ich finde, die Stimmung verteilt sich jetzt viel besser durchs ganze Stadion. Die Kurve ist nach wie vor der Motor für das Ganze, aber du merkst halt, dass von ringsum was kommt und Wechselgesänge sind viel besser als früher und so weiter. Also ja, ich glaube, die Stimmung im Stadion, die verändert sich einfach ein Stück weit und dann ist man vielleicht geneigt zu sagen, die ist nicht mehr so gut, aber vielleicht ist sie auch einfach nur anders.
Vielleicht ist sie nur anders und vielleicht kann der Oberrang in der Cancellata-Kurve doch dann ab und zu mal aufstehen. Es wäre nicht schlecht.
Oder sie kommen alle in Block 47.
Da können sie sich hinsetzen. Der Sitzblock. Gut, also nächste Frage ist die Frage Nummer 57, Sebastian. Mal schauen, was er da findet. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt beantwortet haben. Das sehe ich hier nicht in meinem Glücksrad.
Wir haben ja eine von Cap the One, Teil 2, also Teil 1 ist wahrscheinlich auch irgendwo in unseren okay. Fragen versteckt.
Wahrscheinlich
und er sagt, und wo würdet ihr nachlegen, gegebenenfalls auch bei möglichen Abgängen?
Ja, ist schwierig jetzt so zu beantworten ohne Teil 1, oder?
Ja, das genau. Also vielleicht stoßen wir noch auf Teil 1, dann holen wir Teil 2 nochmal raus.
Okay, sorry dafür.
Ja.
Wir versuchen es jetzt mit der Frage 54.
Aber alle da unten, das ist ja sogar Teil 1, wer weiß.
Ja, das wäre natürlich herausragend. Jetzt bin ich gespannt.
Andreas Ehnle fragt dich, weil du hast dich ja eben schon hervorgetan durch deine IT-Kenntnisse.
Oh ja.
Also er hat auf seinem iPhone in der VfB-App keinen Ton.
Ja. Und ich soll das jetzt lösen. Jetzt muss ich erstmal überprüfen. Nicht, dass ich auch keinen Ton habe, lieber Andreas. Also wir schauen jetzt mal. Wir gehen hier live in die VfB-App. Sieht man das in der Kamera, Sebastian? Mhm. So, und dann gehen wir hier mal auf das Video und hören uns mal an, was Ermin Demirovic, Sebastian Wohlgemuth heißt er nicht, sondern Fabian Wohlgemuth und Yannick Keitel zum Spiel zu sagen haben. Und hören. Ach so, wir müssen es ja hier über das.
Ja, Ehrenrunde. Ja, leider nicht das, was euch heute erhofft habt, oder?
Nee, also auf keinen Fall. Die App hat Ton.
Die App hat Ton, aber es sollte jetzt der Vorführeffekt sein, denn mir ist es auch schon passiert. Und da war es tatsächlich so, dass ich mein iPhone auf stumm gestellt habe und deswegen keinen Ton hatte.
Das macht Sinn.
Also, naja, jetzt habe ich es auch auf stumm. Ah. Also vielleicht einfach mal versuchen, die Stummtaste kurz auf on zu stellen und dann schau mal, ob es dann funktioniert.
Und ansonsten das iPhone mal ausmachen und wieder anmachen.
Ja, oder genau, wegschmeißen, sich ein neues iPhone holen. Frage Nummer 129. Welches Technikproblem darf ich denn heute lösen? Herzlich willkommen bei Dr. PKW und Professor Technik. Sebastian.
Kevin 061839, wahrscheinlich eher 061893, fragt auch nochmal nach möglichen Spielern für Problempositionen, Innenverteidigung und rechter Flügel. Mhm. Ich glaube, das haben wir ja.
Das haben wir jetzt mehrfach gesagt. Also Innenverteidigung braucht mal jemand. Ich würde schon auch sagen, dass wir auf der rechten Seite noch einen Spieler bräuchten. Rechtes Mittelfeld, da sind wir komplett blank. In dem Moment, wo Jamie Leveling ausfällt, gibt's da niemanden mehr. Und man muss sich so langsam aber auch Gedanken machen über die Linksverteidigerposition. Ja, du hast da zwar Ramon Hendricks, der jetzt da so eine Lücke füllt, die eigentlich Franz Kretzig besetzen sollte.
Der wieder aufgetaucht ist?
Der ist aufgetaucht, ja.
Hab mich so gefreut.
Nichtsdestotrotz sehe ich da auch noch Bedarf. Also perspektivisch könnte man da vielleicht mal nachdenken, ob man die Stelle nicht besetzt und ab und zu vielleicht einen Spieler ranführt, wenn es Franz Kretzig denn nicht sein sollte.
Und ein Spieler, den ich mir zum Beispiel für eine Verpflichtung im Winter vorstellen könnte, ist nicht für den VfB, weil es die falsche Seite, aber jemand, den ich ja gebetsmühlenartig immer wieder nenne, ist Ruben Vargas. Weil ich glaube, Augsburg möchte ihn ja abgeben und der ist, glaube ich, auch nicht mal wirklich teuer. Läuft
aus.
Und der soll, ich habe was von 2 Millionen gelesen, was ich relativ niedrig finde. Und so ein Spieler, also wenn der auf der rechten Seite zu Hause wäre, würde ich sagen, das wäre jemand, den könnte man vermutlich sofort verpflichten.
Ich habe irgendwas gelesen, es laufen schon Gespräche mit anderen Bundesligisten, aber
es wäre ein Wunder, wenn ich würde da wunderbar hinpassen. Mhm. Wollen damals ja schon als Nico Gonzalez Nachfolger eigentlich.
Für dich schon immer der Spieler, den du gerne im Brustring sehen wollen würdest. Okay, 117 ist die nächste Frage. Ich finde, jetzt sind wir wieder gut am Laufen. Sebastian macht es spannend.
Do-HPF, warum wird im Gästeblock im Unterrang ab und zu ein schwarzes Banner über den Plätzen angebracht?
Im Unterrang? Im Oberrang weiß ich's. Das sieht man ab und zu, dass im Oberrang dann praktisch die ersten Reihen abgehängt werden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man verhindern möchte, wenn diese Plätze oben freigegeben sind, dass VfB-Fans irgendwas nach unten schütten, werfen, wie auch immer. Im Unterhang, ist dir das mal aufgefallen? Mhm. Also mir ist es auch nie aufgefallen. Also wenn es unten frei bleibt, im Gästeblock liegt es meistens daran, dass es irgendwas mit der Ultraszene der Gäste gab. Dann ist es oft so, dass die dann fernbleiben und die ersten Reihen bleiben dann auch leer. Aber die werden natürlich nicht schwarz abgehangen. Deswegen.
Also wenn ihr mehr wisst, ihr dies gerade hier schaut, dann gerne in die Kommentare.
So sieht's aus. Nächste Frage ist die Frage 44. Also aus diesem Bereich
kommt ganz, ganz viele Fragen. Ich glaube, Teil 1 kommt gleich noch.
Ich glaube es auch. Frage 44.
Schöne Frage. Und guck mal, 1893, Matze 1893 hatten wir eben auch schon mal. Wahnsinn. Schöne Frage. Wem traut ihr die größere Karriere zu? Stiller oder Leveling?
Ich lasse das mit dich beantworten. Das könnte sein, dass meine Antwort leicht beeinflusst wurde durch Autogrammkarten, die man hier im Bild sieht.
Ich meine, Stiller wurde ja im letzten oder in diesem Sommer ja schon mal zu, weiß ich nicht, Barcelona geschrieben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Angelo Stiller so eine Groß- oder Khedira-eske Karriere macht. Also nicht ganz so international glänzend, aber dass der noch zu einem richtig, richtig großen Verein, also noch größer als der VfB und da eine gute Rolle spielt. Könnte ich mir gut vorstellen. Allerdings nach den Entwicklungsschritten, die Jamie Leveling jetzt beim VfB gemacht hat, wenn das so weitergeht, da muss man sagen, also dann wird er absolut zum Weltstar.
Danke, Sebastian. Ich weiß, warum du es gesagt hast. Nein, also wenn man jetzt mal schaut, wo beide Spieler aktuell so sind, dann ist ein Angelo Stiller schon nochmal ein anderes Level als ein Jamie Leveling. Ja, Jamie Leveling ist ein flashy Spieler. Wenn der was macht, das fällt sofort auf, das ist toll. Aber kontinuierlich das Leistungsniveau so abzurufen wie Angelo Stiller, seitdem er beim VfB ist, ist grandios. Also du hast das Gefühl, diesen Spieler bringt wirklich nichts aus dem Konzept. Der hat immer Antworten, der macht das, was man von ihm erwartet, meistens sogar mehr. Ist für mich prädestiniert dafür, irgendwann bei einem absoluten Top-Club in Europa zu spielen. Und der wird eine gute Karriere haben, keine Frage. Ist natürlich dann auch wieder abhängig von Verletzungen etc. Bei ihm ist auch das Tempo nochmal so ein Thema. Kann man auch nochmal drüber diskutieren. Ja. Da fehlt vielleicht ein bisschen was, um wirklich eine Großkarriere hinzulegen, aber das war jetzt auch nicht der allerschnellste. Also ich sehe schon Angelo Stiller da etwas in der Pole Position, aber ich denke mir, Jamie Leveling, und ich hoffe, es passiert nicht, aber ich könnte mir vorstellen, der in England, bei einem englischen Club, das könnte krass sein.
Ja,
weil er spielt, eigentlich passt sein Stil perfekt zur Premier League. So, also dieses nach vorne, kraftvoll, energetisch, hartes Verteidigen, aber auch diese Arbeitsbereitschaft, die er mitbringt und einfach das Potenzial, was er immer noch hat, das ist schon wahnsinnig spannend, glaube ich, für die Premier League. Und ich hoffe, dass er beim VfB Stuttgart diese Karriere hinlegen wird, die ich ihn für die Premier League prognostiziere, dann wäre es herausragend. Aber es ist halt einfach so. Es ist für mich mein absoluter Lieblingsspieler. Ich habe ihm im letzten Jahr alle Möglichkeiten gegeben, um sich endlich mal so zu präsentieren, wie ich es mir erwünscht habe, und dann mit dem Tor gegen Leipzig war es dann endlich auch der Fall, und ich bin so froh und freue mich einfach wahnsinnig für ihn, dass er jetzt wirklich so eine Karriere hingelegt hat, und ich kann es nicht abwarten, bis der wieder auf dem Platz
steht. Oh ja, also der fehlt halt schon wahnsinnig, aber auch am Samstag wieder gesehen auf der rechten Seite, jemand, der noch vor Josh Wagnermann dann spielen kann und dann mal auch in die 1-1-Situation gehen kann, also der fehlt uns sehr und ich freue mich auch drauf, wenn er wieder auf dem Platz steht.
Und ich freue mich auf die nächste Frage, das Glücksrad wird wieder angeworfen, übrigens an der Stelle kann ich sagen, zum einen, dass die Frage mit der Nummer 27 gezogen wurde, und zum anderen, wir werden uns am Freitag hier wieder verabreden und werden dann den großen Jahresrückblick wagen, gemeinsam. Wir wissen noch nicht, ob wir die Folge dann auch am 27. ausspielen oder etwas später, aber die kommt noch. Sebastian.
Sebi0789 fragt was ganz Spezielles. Ich habe die Frage heute sogar schon mal gesehen und dachte, das ist aber spannend. Mal gucken, ob du was sagen kannst. Warum kam bei der Folge mit dem CC ein anderer Abspann, nicht die Live-Version von Three Little Birds?
War das so?
Das habe ich mir auch gefragt. Das
ist eine sehr gute Frage. Wird sofort recherchiert. Weiß ich wirklich nicht mehr. Kam da ein anderer Abspann? Okay, jetzt müssen wir gucken. Auch alles live in der Sendung vfbstr.de und das Kommando aus Cannstatt war zu Gast.
Bei dir im Wohnzimmer.
Das war schön, ja, oder?
Es war schön warm vor allen Dingen.
Ja,
im Gegensatz zu hier übrigens. Also die Heizung hinter mir steht auf 5.
Ja,
das ist aber eiskalt. Deswegen habe ich auch die Mütze gar nicht abgelegt, als ich hier reingekommen bin. Also es ist wirklich frisch.
So, oh, hier kommt die Musik schon reingehüpft. Ich weiß nicht, ob man es hört über die. Jetzt habe ich nur das Problem, dass hier die App nicht so mitspielt. Okay, wir müssen natürlich ganz ans Ende. Also hier kommt eindeutig unser Outro.
Ja.
Also das lassen wir uns nicht einreden, dass dieses Auto nicht gespielt wurde. Okay, das konnten wir auch noch klären. Super. Oh, jetzt ist hier mein Glücksrad beschädigt worden. Weiter geht's.
Kommt nächste aber auch Frage. Richtig stellen. Fake News.
Gott sei Dank, du. 83.
83. 83 wird geöffnet.
Ich bin gespannt. Uns wurde versprochen, dass noch Crepe oder Waffeln vorbeigebracht werden. Noch hat der Lieferdienst 30 Minuten Zeit.
PS 1482 fragt, welchen Spieler hättet ihr gerne mal zu Gast und warum hat es bisher nicht geklappt?
Da sind wir natürlich die falschen Ansprechpartner. Welchen Spieler hätten wir gerne mal zu Gast? Also auch da, ihr werdet überrascht sein. Nein, es ist nicht Jamie Leveling, kann ich an der Stelle sagen. Ja, da muss ich erstmal nachdenken. Mit welchem Spieler würde ich gerne mal sprechen? Also ich finde Henry Chase so vom Werdegang schon sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, weil er eben nicht die klassische Karriere hingelegt hat, aus Japan nach Deutschland kommt, mit 12 erst angefangen hat, Fußball zu spielen. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also er ist bei mir ziemlich weit oben auf der Wishlist. Und ansonsten, wenn du jemanden hast, haus raus. Ich weiß, alle erwarten Dennis Undorf, aber ich meine, der war halt jetzt in 500 Formaten. Also
aktuell, wenn ich mir jetzt zwei Spieler aussuchen dürfte für ein Gespräch, wäre es für mich Alex Nübel und Ermedin Demirovic.
Demirovic safe, Woltemade finde ich auch noch spannend.
Ja.
Als Gast, ich muss kurz überlegen, ich muss den Kader gerade.
Aber Alex Nübel gerade mit seiner Frankreich-Zeit und den Geissens und so weiter.
Ja, kriegt man vielleicht noch Anlegetipps. Ich finde auch Josh Wagnermann spannend.
Ja.
Muss ich sagen. Also, ja, das ist, du kannst uns hier jeden hinsetzen und wir würden uns darüber freuen. Voraussetzung ist, nehmt euch Zeit mit. Ich möchte einfach keine 30-Minuten-Gespräche, 15-Minuten-Gespräche führen, sondern wir wollen schon etwas länger mit den Leuten sprechen. Und warum es bislang nicht geklappt hat, also zum einen haben wir noch nie Spieler angefragt. Ja, wir haben noch nie versucht, jemanden von der Spielerseite hier in den Podcast zu bekommen. Wir haben natürlich schon mal sowas gesagt, ganz am Anfang, als Dennis Undorf hierher kam, als sich abzeichnete, das ist ein cooler Dude, haben wir auch gesagt, ey, also wenn es mal ein Spieler sein soll, also ein Dennis Undorf, den würden wir gerne hier begrüßen und es macht auch Sinn, weil der was erzählen kann, der ist unterhaltsam etc. Dazu kam es aber nicht und aktuell sieht es halt einfach nicht danach aus, dass der VfB uns in der Rolle sieht, dass wir Gespräche führen sollen, mit egal wem. Ist auch okay für uns. Jo. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sind nicht hier, um regelmäßig mit irgendwelchen Funktionären, Trainern oder sonst irgendwas zu reden. Wir sehen halt da ein gewisses Potenzial, weil wir uns, glaube ich, mehr Zeit nehmen, um mit unseren Gesprächspartnern dann auch etwas tiefer in die Materie einzutauchen. Wir haben halt eben nicht nur eine Stunde Zeit oder wollen nicht nur eine Stunde Zeit haben. Wir wollen auch nicht irgendwie Narrative bedienen und 14 Artikel rausballern, von dem der meistgeklickte Artikel dann irgendwie die Überschrift trägt. Deswegen streiten sich Gentner und Wohlgemut. Ich finde sowas halt einfach scheiße. Ich habe eigentlich keinen Bock auf so einen Track. Es interessiert mich ein Scheiß. Ja, also es interessiert mich natürlich schon, was die miteinander zu tun haben und wie sie arbeiten, aber mich interessiert diese Headline ein Scheißdreck. Das will ich nicht. Ich möchte mit den Leuten über ihren Alltag sprechen. Ich möchte verstehen, warum sie in einem Business arbeiten, das nur ganz, ganz wenig Arbeitsplätze eigentlich frei hat. Also es gibt halt nur 18 Top-Manager für Bundesliga-Clubs in der Bundesliga. Und ich möchte herausfinden, warum ist es Fabian Wohlgemut? Warum steht der mit dem VfB in der Champions League? Warum sitzt Christian Gentner da, wo er sitzt? Warum ist Sebastian Hoeneß jetzt der Trainer, der in Hoffenheim nicht sein konnte? Das ist das, was ich herausarbeiten möchte. Ich möchte auch ein Gefühl dafür bekommen, wie ticken die privat? Was hat Sebastian Hoeneß als Kind hier in Stuttgart erlebt, mit einem Vater wie Dieter Hoeneß, all sowas, nicht oberflächlich, sondern schon, sofern die Leute das natürlich wünschen,
genau,
in die Tiefe gehend. Und diese Plattform können wir bieten, das sagen wir immer wieder und bislang funktioniert es halt nicht, warum auch immer, die Leute haben auch wenig Zeit, das darf man wiederum auch nicht vergessen, die spielen wirklich im Dreitagesrhythmus und das natürlich dann auch ein Sebastian Hoeneß oder ein Fabian Wohlgemut vielleicht nicht die Zeit haben, sich dann in einen 3-Stunden-Podcast zu setzen, kann ich absolut nachvollziehen. Aber so ist momentan der Stand. Wir haben mehrfach Gästelisten rausgeschickt und können sagen, dass alle Gäste, die wir zuletzt hier präsentieren durften und die wir begrüßen durften bei uns, also das war Eigenakquise. Also da ging halt nichts vom VfB aus.
Das stimmt.
Ja.
Und nicht zu vergessen, wir hatten schon Jana Bäuerschlein zu Gast.
Und das war wunderbar.
Ja, es war ein tolles Gespräch. Heiko Gerber war auch dabei. Also,
ja, absolut. Gut, also, ja? Das muss man sowieso sagen. Du hast das Gefühl, dass bei der VfB-Frauenabteilung ist grundsätzlich eher die Bereitschaft da, da auch mal in die Tiefe zu gehen. Da verstehe ich, bei vielen ist das Interesse nicht da. Ja. Und dann ist es halt einfach ein Abwägungsprozess. Nimmst du dir jetzt die Zeit, die es braucht, um so ein Interview mit der Frauenfußballabteilung, also mit Leuten aus der Frauenfußballabteilung vorzubereiten? Oder konzentrierst du dich dann in erster Linie auf den Regelbetrieb, um es mal so zu sagen? Aber jedes Mal, wenn ich, egal mit wem, aus dem Frauenfußballbereich gesprochen habe, finde ich das super spannend. Und ich würde mich halt auch freuen, wenn Leute sich darauf mal einlassen, in Sascha Glas zuhören, der Uri zuhören. Natürlich ist vielleicht Frauenfußball nicht für jeden interessant. Aber die Philosophie, die dahinter steckt, die unterscheidet sich nicht großartig von dem, was wir im Männerfußball erleben. Ja, und du kannst trotzdem viel mitnehmen, weil die Leute auch viel gesprächsbereiter sind und viel mehr zulassen, viel mehr Einblick zulassen, als das bei den Profis der Fall ist. Aber ganz viel von dem, was ein Sascha Glas erzählt, erzählt ja auch ein Fabian Wohlgemuth.
Ja,
nur halt nicht im Podcast. Gut, nächste Frage. Hoffentlich keine weiteren Fragen zu Interviewgästen. Die Frage 138. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Oh, Sebastian macht schon sein berühmt-berüchtigtes
Marcel M. Hanke fragt, wer ist für euch der nächste Jugendspieler, der es zu den Profis schaffen kann?
Ja, kann ich schnell beantworten für mich.
Bist du zuerst?
Nö. Nee. Also, müssen wir das erstmal klarstellen, Dennis Simon und so, die gehören nicht dazu, oder? Oder?
Weiß ich nicht.
Ja gut, weil ich würde jetzt LJ Bojupi sagen.
Ja.
Also ein Spieler, der in allen Jugendbereichen so trifft, dem würde ich das Potenzial schon nachsagen wollen, dass er auch bei den Profis eine Rolle spielen könnte. Wenn es wirklich darum geht, dann auch Dennis Simon mit reinzunehmen, ist er für mich der No-Brainer. Ja. Also für mich ist Dennis Simon eigentlich ready. Sag ich so, wie es ist. Ob es jetzt beim VfB sein muss, kann sein, dass er da noch nicht ganz oben ist, aber du könntest da Dennis Simon sofort in den Zweitligator stellen. Da hätte ich jetzt keine großen Bedenken.
Bei der dritten Liga kann er sich eigentlich jedes Spiel auszeichnen, weil jetzt auch, glaube ich, wieder Spieler des Spiels beim 2-2 rettet da regelmäßig seiner Mannschaft den Hintern. Und ich glaube, diese Drittliga-Saison tut ihm unfassbar gut. Und er könnte wahrscheinlich dann nächstes Jahr wirklich noch eine Liga höher spielen. Oder dann vielleicht sogar ihn dann, dass man ihn ins kalte Wasser reinwirft. Aber ja, also der...
Also ja, also Bojupi, Simon, das sind so die Kandidaten. Jetzt muss ich mir überlegen. Ich meine, bei Di Benedetto erkennt man auch viel... Aber ich glaube, der hat noch ein paar Themen, deswegen sehe ich ihn da noch nicht. Ja, mir fällt bestimmt noch jemand ein, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Malanga, klar, das sind alles so Action-Spieler, auf die habe ich schon Bock. Und mit ihrem Chaos-Element, da kann auch immer was gehen, wenn die im Lauf sind. Da kann man richtig was zünden. Aber wenn Dennis Simon kein Profifußballer wird, also dann falle ich vom Glauben ab. Vorausgesetzt, er bleibt gesund. Und das wünschen wir ihm.
Aber natürlich. Spannend ist ja auch, ne, wie flexibel und wie volatil da immer die Lage ist. Wir haben das 2:2 der U21 gegen Essen angesprochen. Da trifft dann auch Simica am Samstag. Mhm. Und heute kommt die Meldung, Vertrag vorzeitig aufgelöst, weil er, so habe ich das mal zwischen den Zeilen rausgelesen, nicht in der dritten Liga spielen möchte, sondern wahrscheinlich dann zweite Liga oder sogar erste Liga. Und er woanders wahrscheinlich die Chance dazu bekommt, während der VfB gesagt hat, du, wir sehen dich erstmal noch in der dritten Liga und du musst halt noch warten. Und ja, da ist man nicht zusammengekommen. Also so kann es ja auch gehen. Ne?
Absolut korrekt. Ich glaube, er war grundsätzlich auch nicht ganz zufrieden mit den Einsatzzeiten in der dritten Liga. Also er war jetzt kein rein tragendes Element. Ja. Er hat zwar seine Spiele bekommen, lag auch daran, dass einige ausgefallen sind. Sonst hätte er weniger Spielzeit gehabt. Und er war einfach mit der Entwicklung hier beim VfB am Ende nicht so zufrieden. Ja, ohne jetzt damit andeuten zu wollen, dass er hier todunglücklich war. Ja? Nein, nein. Er hat halt dann vermutlich Chancen gesehen, woanders einen größeren Step zu machen. Und klar, wenn du ihm diese Möglichkeit nicht eröffnen kannst, sei es jetzt, weil du den Raum mit anderen Spielern schon füllst oder er einfach aus deiner Sicht nicht das Potenzial hat, um dann wirklich dem VfB auch in der Bundesliga helfen zu können, ja, dann finde ich es nur fair zu sagen, okay, wir trennen uns und dann ist es fein und er geht seinen Weg und fertig.
Total, aber das... Auch da, ne, das NLZ und Nachwuchsarbeit ist halt nicht Fußballmanager. Also der VfB hat Karrierepläne und die sind vielleicht nicht deckungsgleich mit den Karriereplänen des Spielers.
Ja.
Und da muss man mal gucken, dass man halt irgendwie zusammenkommt oder auch nicht zusammenkommt.
So sieht's aus. Und wir gucken mal, dass wir die nächste Frage zusammen bekommen. Das wäre Frage Nummer 52.
Die wird sofort
rausgesucht. Geöffnet. Ja. Aber Simnica hat mich heute schon überrascht, das muss ich sagen. Ich war bislang, kann ich auch noch sagen, sowieso schon irgendwie... Ja, etwas skeptisch, warum er kaum Einsatzzeit bekommt, weil er von vielen, glaube ich, als schon großes Talent angesehen wurde, also auch beim VfB intern, aber so richtig hat es nie gefunkt. Jetzt diese Trennung, da dachte ich schon so, also krass.
Du darfst nochmal drehen, das war eine weitere Alter Kiel-Frage.
Sag mal,
ich glaube, so nennen wir auch die Folge.
Einfach. Alter Kiel.
Ja, Alter Kiel all over.
Ja, ja oder Alter Kiel and Ensos. Gut, 74. Ah, das Weltmeisterschaftsjahr, Sebastian. Mensch, da wären Erinnerungen wach.
Wann Doppelinterview
mit Alder Kiel?
Mit Nick Woltemade und Alder Kiel, nein, dem Vater von Nick Woltemade. Was mit seinem Vater? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, einfach ein wunderschöner Mann, würde ich sagen. Okay. Nee, also sowas würde ich natürlich wahnsinnig gerne machen, klar. Also Nick Woltemade oder mit seinem Cousin, ich glaube, die sind VfB-Fans. Ja. Hat er ja Familie. Die sind VfB-Fans. Okay. Aber ob sein Vater jetzt VfB-Fan ist, das weiß ich gar nicht. Irgendwie klingelt da was, aber es kann auch sein, dass ich das gerade mit der Familie durcheinander bringe. Ja. Aber, also. Ganz klar, Nick Woltemade und sein Vater, und ich sag bewusst nicht zu interviewen, sondern mit denen ein Gespräch zu führen. Also, ja klar, aber ich kann es nur nochmal sagen, es ist nicht so leicht, das über den VfB hinzubekommen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, aber wie machen das dann diese Shows, Broski und was weiß ich, wie schaffen die das denn, dass dann Angelo Stiller zu Gast ist? Ja, es ist ganz einfach, das läuft dann über die Berater der Spieler und ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch verrate, dass natürlich so ein Berater nochmal eine andere Wirkkraft hat beim VfB als STR. Ja, das heißt, jetzt könnten wir natürlich sagen, wir gehen über die Berater und nicht über den VfB. Könnten wir aber vorstellen, dass es beim VfB nicht so gerne
nicht so gut ankommt, ja.
Ist. Aber ich kann euch an der Stelle nur nochmal sagen, also es liegt nicht an den Spielern. Ja, Maxi Mittelstädt wäre sofort dabei gewesen. Ja, und so ist es halt. Wir nehmen die nächste Frage aus Sicherheitsgründen. Es ist die Frage 110. Nein, natürlich nicht, es ist die 118.
Die 118 stammt von Do-HPF, der hatten wir eben, glaube ich, auch schon.
Was?
Wie final sind die Pläne für den Neubau des Stadions für Zweite und Frauen? Die Kappa ist ja zu groß.
Ja, also überhaupt nicht final, sondern es geht ja darum, erstmal zu evaluieren, was macht Sinn und wo ist was umsetzbar. Also es ist nicht beschlossen, dass der VfB ein Riesenstadion in Anführungsstrichen mit 25.000 Plätzen irgendwo hinstellt und jetzt nach einem Platz sucht, sondern es wird, wie gesagt, aktuell evaluiert, wo können wir ein Stadion für die Frauen und auch das NLZ, davon, das ist jetzt meine Interpretation dieses Projekts, hinstellen, das den Bedürfnissen auch mittelfristig, eher langfristig gerecht wird. So, und ich würde nicht sagen, dass das, was von der Stuttgarter Zeitung kommuniziert wurde, auch schon das ist, was beim VfB sozusagen irgendwo niedergeschrieben wurde und jetzt kurz vor der Umsetzung steht. Da wird weiterhin geschaut, was brauchen wir, wo lässt sich das bewerkstelligen. Und ich würde vermuten, dass wir vor Sommer 2025 auf keinen Fall dazu was hören. Es wird wahrscheinlich noch später.
Hm. Ja.
Oder hast du noch was
anderes? Ich habe keine weitere Informationen, aber 25.000 erscheint schon groß. Aber jetzt mit dem Weihnachtssingen, jetzt waren 15.000 da, also man muss groß denken. Vielleicht macht der Hymnuschor dann auch die 25.000 voll.
Ach, der Hymnuschor, also das geht mir, also gut, dass du es nochmal sagst. Da trinkt sich der Glühwein, der inzwischen kalt ist, auch noch viel besser.
Und wir wissen ja auch, dass die Vertreter vom Hymnuschor auch SDR-Fans
sind. Liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße.
Ja, also das war wirklich wunderschön. Wir haben Post bekommen. Sebastian, du hast dich, glaube ich, mit einem von beiden ausgetauscht.
Ja.
Ja, also das war wirklich wunderschön. Und wir können an der Stelle vielleicht dann auch mal ganz kurz, weil es einfach wunderbar ist, in den Hymnuschor reinhören. Das ist er. Und ich bin ja ein großer Fan der klassischen Musik. Ist so. Ich gehe gerne in Opern. Achso, nee, das wissen wir nicht, ob wir das so wollen. Also das liegt aber daran, dass es wahrscheinlich irgendwie geschützt ist. Aber wir haben hier Gänsehaut beim hohen C. Hatte ich auch immer, als ich früher hohes C getrunken habe. Spaß beiseite. Wir können mal reinhören.
Schon ziemlich dramatisch.
Wunderschön.
Allein dafür wird sich halt ein großes Stadion mit 25.000 schon lohnen.
Absolut. Also ich kann es nur nochmal sagen, das ist jetzt nicht irgendwie, soll nicht lustig klingen.
Nein.
Ich fand die Hymnuschorknaben ein absolutes Highlight dieser Veranstaltung. Das, also für die zahle ich 70 Euro. So, jetzt habe ich es gesagt. Soll ich die nächste Frage eigentlich
stellen?
Ja. Okay, ich habe jetzt komplett die Kontrolle verloren. Bei Hymnuschorknaben und Jamie Leveding
bin ich nicht mehr zu halten. Für die nächste Saison von den Hymnuschorknaben eine Dauerkarte besorgen. Wenn es sowas gibt, ich weiß es nicht.
Ja, mal gucken. Frage 9,
neun.
Sebastian. Endlich mal eine von den Frühgestellten. Der muss lange scrollen, der guckt sehr skeptisch.
Es ist eine Frage, die wir eben schon mal hatten.
Was?
Ja, keine Ahnung.
Genau die gleiche
Frage? Genau die gleiche Frage, nämlich ob Alexander Blessin ein Nachfolgekandidat wäre. Weil er Schwäbisch spricht und sehr sympathisch. Das ist genau die gleiche Frage.
Gibt's ja gar nicht.
Wahrscheinlich sind es gar nicht 150, sondern in Wirklichkeit nur 15.
94, du musst wieder runterscrollen. Mensch, 94, der VfB Deutschland, sage ich schon, die deutsche Nationalmannschaft in den USA, die gedemütigt von Bulgarien.
Oh, jetzt hier kommen Local Insider Fragen. Oh. DB Cooper möchte wissen, ob ich schon mal bei Best Döner Kebab in Beutelsbach war. Dem ist so.
Und?
Ich esse ja kein Fleisch, ja. Ich habe nur was abgeholt, aber die Kinder waren zufrieden. Also überhaupt hat Beutelsbach ein reichhaltiges Angebot an vielfältiger Gastronomie. Wir haben alleine zwei Dönerläden.
nicht schlecht, das in Berlin ist, gilt das für eine Straße. Habe ich mir davon ein Bild machen können. Meine Güte, dieser Glühwein, der muss nachgeschenkt werden. Also, Sebastian, jetzt habe ich noch eine folgende Frage, die unter Umständen nicht gezogen wird, aber gestellt wurde.
Ja.
Unsere große Kulinarikführung durch das Neckarstadion.
Ja.
Es sollte mal irgendwann der Fall sein. Wir müssen mit unserer kleinen Osmo-Kamera und mit unseren DJI-Mikrofonen durch das Neckarstadion laufen und wirklich an jedem Stand einfach das probieren, was das Angebot hergibt. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir uns da komplett überfressen, aber wir müssen das mal
abkaufen. Wahrscheinlich schon, aber...
Ja, das müssen wir halt in Kauf nehmen.
Ja, nee, sollten wir machen.
Also ich... Oh, jetzt klopft es hier bei uns und der Hund springt auf.
Es ist die Weihnachtsfrau. Das ist ja Wahnsinn. Ja, guten Tag. Guten Tag.
Hi. Ja, also das ist natürlich... Hallo. Das ist natürlich live. Liver geht's gar nicht. Mir wird was reingereicht. Der Hund dreht komplett durch. Was ist das denn?
Von der Sabine Höcksch persönlich.
Oh, vom VfB-Stand?
Aus der schwäbischen Kreperie.
Also da müssen wir jetzt reingucken, Sebastian. Das lassen wir genauso drin. Das ist professionelle Unterhaltung. Okay, das sind gelbe Servietten, was auch immer das zu bedeuten hat.
Die haben das Fett wahrscheinlich rausgezogen.
Und wir haben hier Crepe. Sebastian, also du hast Crepe bis morgen früh. Wollen Sie mal probieren?
Ja, komm.
Ja. Da muss er durch. Da muss ich durch. So, und Sebastian, haben wir jetzt eigentlich schon eine Frage gezogen, die wir noch beantworten müssen, oder müssen wir weiter drehen?
Wir müssen jetzt wieder drehen.
Okay, dann drehe ich und du beißt ab. Und wenn du die Frage vorliest, dann beiß ich ab. So läuft das hier. Das ist herausragend. Wir haben schon so tolle Fragen beantwortet. Und jetzt kommt die Frage 49 und ich bitte dich, zelebriere bitte den Namen und die Frage an sich, denn ansonsten kann ich hier nicht reinbeißen und essen.
Jetzt kannst du in Ruhe essen, während ich hier mal die Frage aufrufe. Das macht auch leichte Probleme hier. So, jetzt. Der Django 589 möchte wissen, ob wir, wie viele anderen, Alter Kiel als Fehlankauf einschätzen.
Sag mal, was ist denn los mit
diesen von den 150 Fragen sind, glaube ich, 50 Fragen zu Alter Kiel. Das ist ja Wahnsinn.
Also, da kann ich ganz schnell drauf antworten. Alter Kiel ist mit Sicherheit jetzt noch nicht als Fehleinkauf abzustempeln. Ich finde, das geht viel zu schnell. Also, du kannst einen Spieler, der noch nicht mal die Möglichkeit hatte, seine Qualität nachzuweisen, nicht jetzt schon als Fehleinkauf abstempeln.
Wäre vielleicht ein Fehleinkauf, wenn er schlecht gespielt hätte, aber er hat einfach gar nicht gespielt.
Also es würde einer werden, wenn er jetzt, sage ich mal, in den nächsten 12 Monaten auch kein Spiel macht für den VfB Stuttgart. Aber Stand jetzt würde ich sagen, geben wir ihm doch noch die Zeit, die er braucht, ja, um hier mal richtig anzukommen.
Auf jeden Fall.
Und wenn er mal 3-4 Spiele hintereinander gemacht hat, dann können wir ja erstmal das bewerten, was wir auf dem Platz gesehen haben. Und Stand jetzt sehe ich noch keinen Grund, über den Fehleinkauf zu sprechen. So. Sebastian, ich werde jetzt die nächste Runde hier anmoderieren. Mhm. Du kannst nochmal ordentlich zuschlagen. Mhm. Rein damit, sage ich an der Stelle. Und jetzt drehe ich am Glücksrad und gleich wird Sebastian euch die nächste Frage präsentieren. Es ist die Frage mit der Endnummer 63. Nein, Sebastian, ich muss erstmal ansetzen. Jetzt darfst du.
Ich suche mal ganz in Ruhe die 63 raus.
Mhm. Speicher. Der Hund kommt auch wieder zurück, jetzt wo es was zum Essen gibt.
Und Jakob, SCH96 möchte wissen, ob Wintertransfers sinnvoll wären und wenn ja, auf welcher Position. Ich glaube, da kannst du gleich nochmal drehen jetzt.
Ich drehe gleich nochmal, also Wintertransfers sind sinnvoll und Innenverteidiger.
Sie können sinnvoll sein.
Nummer 82, Sebastian.
Wahrscheinlich die nächste Frage zu Alter Kiel, gucken mal. Alex Megale möchte wissen, warum bisher kein Profi bei uns im Podcast war.
Ja, also auch diese Frage wurde schon beantwortet. Wenn ihr mögt, kann ich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Also ich teile jetzt mal mein Bauchgefühl. Ich glaube, der VfB sieht uns nicht in der Rolle des Interviewparts beim VfB Stuttgart. Ich glaube, das macht auch Holger Laser super.
Ja.
macht die kurzen Interviews und das ist für die Spieler natürlich auch viel leichter, als hier ins Fanprojekt zu fahren und sich einen halben Tag freizunehmen für STR.
Genau, weil niemand möchte hier, fast niemand möchte hier mit uns 5,5 Stunden sitzen.
Richtig, außer ein gewisser Sportdirektor, oder auch andere Funktionäre, die sich die Zeit genommen haben. Nicht, es ist ja nicht nur Sven Missentat, auch ein Alex Werle ist hierher gekommen. Auch, Holger Beune hatten wir zu Gast, Silvio Meissner hatten wir noch nicht zu Gast.
Nein, ich wollte gerade sagen, da war ich krank, glaube ich.
Wie wir auch noch nicht zu Gast hatten. Also, ich wollte jetzt darauf zu sprechen kommen. Wie heißt er denn? Nenn irgendeinen Namen. Ein Gast.
Du meinst Heiko Gerber wahrscheinlich,
Heiko oder? Gerber, nee, meinte ich nicht. Heiko Gerber ist ein gutes Beispiel. Nein, also ich würde behaupten, dass jeder Spieler hier ordentlich Spaß hätte.
Ja.
Ein Crepe, ein Glühwein und ein Hund.
Genau.
Wir wollten ja eigentlich hier das große Spielerhunde-Bingo machen. Dazu kam es leider nicht mehr.
Das heben wir uns vielleicht für den Winter. Das ist ja auch so kurz, aber ja, vielleicht.
Ja, wir machen das irgendwann. Nee, aber wir würden es ja gerne mal probieren. Es gibt aktuell nicht die Möglichkeit für uns und dann machen wir halt andere Sachen. Zum Beispiel drehen wir am Glücksrad und am Glühwein. Das wollte ich eigentlich sagen. Es ist die Frage mit der Endnummer 34, Sebastian. Schnell reinbeißen.
Finde ich super, wie du überbrückst. Mhm. Ich muss ja jetzt mal hier mir die Frage in Ruhe angucken. Sie hat weder was mit Profis noch mit Al-Dakhil, wobei das sicherlich ausschließen sollte, zu tun. Denn Heinrich Gombert fragt, wie seid ihr zum VfB gekommen und war es Liebe auf den ersten Blick?
Absolut. Es war mehr als Liebe auf den ersten Blick. Es war im Endeffekt die komplette Hingabe auf den ersten Blick. Und bei mir war es die SG Wattenscheid, die in Stuttgart gastierte. Ich glaube, es war 91. Es war ein 1:4. Ich muss es nachher nochmal aussuchen.
Bongartz hieß der Trainer, ne?
Das kann sein. Mhm. Kann auch Reinhard Saftig gewesen sein. Das waren immer die Trainer, die ich mir gemerkt habe. Reinhard Saftig, Bongartz und Kadi Feldkamp oder so.
Und der Vater von Leroy Sané hat damals Wattenscheid gespielt, oder?
Genau. Der hat vor mir sein Saito gemacht. Mhm. Habe ich gesehen, fand's toll. Und tatsächlich, es war für mich ab dem Moment klar, ich bin VfB-Fan. Mhm. Erstens mal Leidensfähigkeit direkt unter Beweis gestellt, 1:4. Und mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich wusste einfach, es wird besser und es wurde besser. Der VfB wurde kurz danach Meister. Und es war von Anfang an klar, es kann nur dieser Verein sein. Ich hatte tatsächlich mal als Kind diesen, ich muss sagen, Wunsch, Bayern-Fan werden zu können. Ja, weil ich wollte halt auch mal gewinnen. Ja. Und das funktionierte damals nicht. Weil es stellte sich halt einfach nicht dieses Gefühl her, was ich hatte, wenn ich damals halt am Radio saß und diese VfB-Spiele mitverfolgt habe in der Radiokonferenz. Ja, und für mich war natürlich dann der absolut krasseste Moment 91-92. Diese Saison mit Christoph Daum miterleben zu dürfen. Wie gesagt, die meisten Spiele habe ich tatsächlich vom Radio mitverfolgt. Ich glaube, es gab damals schon Premiere, oder täusche ich mich da? Kam das erst später? Also ich kann mich halt erinnern, dass es früher mal ein Topspiel gab bei Premiere, das man sehen konnte. Und ab und zu war auch der VfB mal dabei, ganz oft gegen die Bayern. Ja. Und dann saß ich mit meinem Vater zusammen in einem Wirtshaus mit lauter alten Männern, die wahrscheinlich jünger waren als ich jetzt.
Als wir jetzt, ja, natürlich.
Aber mit denen saßen wir da. Es wurde da drin geraucht und es wurde der VfB geguckt, es wurde gebruddelt und ich habe alles geliebt daran. Und ich würde es sofort wieder machen. Jetzt musst du dich stellen.
Ja, ich als Nike-Schmeckter bin ja erst später zum VfB gekommen. Und als ich nach Stuttgart gekommen bin, war es 1999. Und da hat der VfB ja überraschterweise mal gegen Abstieg gespielt. Und da waren meine ersten Spiele im Neckarstadion, glaube ich, gegen Union Berlin, gegen Energie Cottbus und gegen Werder Bremen. So vor 30.000 Zuschauern. Ganz furchtbare Spiele. Aber irgendwie hat mich das dann doch angefixt. Und dann kamen ja auch die jungen Wilden und das gipfelte dann ja alles 2003 in dem Spiel gegen Manchester United und da war es dann sowieso schon längst rum. Aber auch damals schon das Stadion und dieser Überlebenskampf dann gegen ähnlich schlechte Teams bei schlechtem Wetter und mit wenig Zuschauern und so weiter, das hatte irgendwie was.
Was mich mal interessieren würde, also für alle, die jetzt noch dabei sind und erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Mhm. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für euch dieser Moment war, wo ihr zum VfB-Fan wurdet. Und viel interessanter würde ich das wissen, wenn, also von den Fans, die in den letzten 5-6 Jahren zum VfB-Fan wurden. Ja, vielleicht sogar die letzten 1,5 Jahre mal ausgeklammert. Das würde mich halt wahnsinnig interessieren, wie man zwischen 2016 und 2022 VfB-Fan werden konnte.
Das stimmt.
Also der Verein hat es einem nicht leicht gemacht, nee, in der Phase.
Bei mir war es damals tatsächlich aber auch ein Stück weit Ademar. Mit seinem Dreier.
Oh ja, das fand ich auch toll. Ich dachte, das wird auf jeden Fall der neue heiße Scheiß. Ja, den fand ich großartig. Gut, sei es drum. Also, das sind auch Geschichten.
Aber wir haben ihn nicht vergessen. Also.
Das ist absolut korrekt. Zwei Fragen machen wir noch, Sebastian. Dann gehen wir nach Hause. Und jetzt kommt die Frage Nummer 126. 125 hatten wir vorhin auch schon, das habe ich mir gemerkt. Mm. Jetzt bin ich gespannt, welche Frage uns gestellt wird.
Fabian Edelmann fragt, wie hoch sind die Chancen, dass alle Leistungsträger gehalten werden ohne Champions-League-Qualifikation?
Null.
Ich hätte gesagt 0,5%.
Ja, okay. Weil du ewiger Optimist bist, oder? Ja.
Nee, aber dass man alle hält.
Also wen würdest du denn aktuell als Leistungsträger bezeichnen? Also wenn wir hinten anfangen, Alex Nübel?
Ja.
Ja. Jeff Chabot?
Ist auch ein Leistungsträger.
Ja, beide würde ich sagen, wird der VfB halten.
Ja.
Maxi Mittelstädt?
Leistungsträger.
Sehe ich auch so. Josh Wagnermann? Okay, keiner. Nein, du hast so lange überlegt. Angelo Stiller?
Ja.
Kann man halten?
Ja.
Ohne Champions League?
Nein.
Kann man nicht halten?
Nein.
Bei Angelo Stiller mache ich mir da auch Gedanken.
Ja. Also ich würde sagen, wenn wir nicht Champions League spielen, sind Stiller, Mio und Führig weg.
Führig?
Ja.
Okay. Führig glaube ich nicht. Ich würde sagen, Augen auf bei Leveling.
Hm.
Ja, auch wenn er jetzt keine Ausstiegsklausel mehr hat, aber Mio, Leveling ist so ein Kandidat. Wagnermann könnte ich mir auch vorstellen.
Ja.
Ja, gut. Machen wir vielleicht doch sogar jetzt noch mal zwei.
Ja,
wir haben immer noch ein bisschen Zeit.
Wir haben ja gesagt, 90 Minuten plus Nachspielzeit.
Also 139 ist die nächste Nummer, die du raussuchen darfst und vorlesen darfst. Und wir sind trotzdem in den Endzügen. Immer noch nichts zur Vereinspolitik.
Nee, also, und Johnny B. fragt, und ladet ihr bald wieder Gäste aus anderen Vereinspodcasts zu Analysen ein?
Das ist eine schöne Frage.
Das war eine schöne Frage und war eine schöne Zeit, dass wir das regelmäßig gemacht haben.
Ja, das haben wir immer Donnerstag gemacht, von zu Hause aus. Ja. Das könnten wir uns echt mal überlegen.
Ja.
Ja.
Vielleicht auch nicht für jeden.
Nee, es müssen schon gute Gäste sein.
Gute Gäste.
Also, wir haben ja damals wirklich tolle Gäste gehabt.
Genau, ja. Gegner mit spannenden Spielweisen auch. Ne?
Ja, aber das nehmen wir mal mit. Mhm. Ja, wir wollen ab Januar ein neues Kapitel in der SDR-Geschichte aufschlagen. Also es wird sich vielleicht jetzt für euch erstmal nicht so viel verändern, für uns schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch neue Konzepte und Ideen ab und zu mal aufgegriffen werden und einfach ausprobiert wird. Also genau. Ja.
Und grundsätzlich sind wir ja immer offen für Kritik und Anregungen, wie sowas zum Beispiel, finde ich super.
Absolut.
Also hatte ich fast schon wieder vergessen, dass wir sowas mal gemacht haben, aber es war immer schön. Ja?
Weil wir so viel machen.
Ja.
Jetzt kommt der Gommes als Fragennummer 33.
33.
Aktuell der Nübel.
Da geht es jetzt um Wintertransfers, was wir uns da wünschen könnten.
Okay, wir nehmen die nächste Frage und beantworten dann, warum Aidar Kiel kein Fehleinkauf war. Die Frage 128, es geht wieder ab in die andere Richtung. Mhm. Sebastians Screen ist auf jeden Fall sauber nach der Folge.
Ja, ich habe tatsächlich auch ein neues iPhone.
Oh.
Und ich kann jetzt die Taschenlampe dimmen, das konnte ich vorher nicht.
Das kann ich aber auch, mit dem alten iPhone.
Echt?
Ja. Dann hau mal raus.
Der sportliche Leiter des SC Paderborn.
Ja.
Oh ja. Robin Trost.
Mhm.
Wechselt.
Ja.
Angeblich.
Ja.
Nächste Woche zu uns.
Ja.
Welche Position wird er bei uns einnehmen? Leiter, Lizenzspieler als Nachfolger Gentners?
Ach so, das ist die Frage.
Das ist die Frage.
Ja, kann ich nicht beantworten.
Okay, ich auch nicht.
Ja, also kann ich absolut nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass es 1:1 der gleiche Posten sein wird, den Christian Gentner inne hat. Ja, wir warten da mal ab, was der VfB Stuttgart zu verkünden hat. Mhm. Aber es würde mich überraschen, wenn es wirklich der Leiter der Lizenzspielerabteilung werden würde. Ich sehe da eher ein anderes Aufgabenfeld auf ihn zukommen. Ja, mehr können wir dazu eigentlich nicht sagen.
Aber man darf gespannt sein, wann es dann offiziell wird, wenn es offiziell wird.
Hier wird schon mit Glühwein gewogen. Ich halte noch durch, weil ich muss die Frage 130 beantworten und wir alle wissen, die Frage 130.
Die hat's in sich.
Hat es in sich. Sebastian.
Zoppler Dadat.
Allein da fängt's schon an.
Genau, das war jetzt kein Sprachfehler von mir, sondern das ist der Nutzername. Kannst du dir oder können wir uns ein Leben ohne den VfB vorstellen?
Haben wir ja schon beantwortet. Natürlich.
Nein,
also, das ist nicht der Fall. Also, der wird halt immer eine Rolle spielen.
Ja.
Die Frage ist halt, wie intensiv der VfB in unserem Leben eine Rolle spielt. Aber er wird immer einen spielen.
Genau, man hat ja auch so wie immer im Leben so Phasen. Manchmal interessiert man sich wirklich für alles rund um den VfB. Und ich hatte jetzt tatsächlich das Spiel am Samstag, wie gesagt, habe echt die Stimmung verhagelt. Ich habe danach dann so gar keinen Bock mehr gehabt. Ich habe auch nichts mehr angeguckt und also ich fand das.
Also nichts mehr zum Spiel.
Nichts mehr zum Spiel angeguckt und auch mehr die anderen Spiele nicht mehr angeguckt.
Wir haben uns gestern zusammen das Spiel angeguckt. Ich kann ja einfach mal ja durch den Raum schreien. Wie fandst du es so? Es werden zwei Daumen nach oben gehalten. So, es war auf jeden Fall, es war so gut, dass nebenbei Weihnachtsgeschenke noch geshoppt wurden. Mhm. Ja, nein, also tatsächlich kann ich nicht ohne das Spiel nochmal anzuschauen ins Bett gehen. Also ich muss das Spiel nochmal im Fernsehen gesehen haben und du hast ja auch gesehen, ich habe ja schon wieder so ein paar Notizen gemacht. Das fiel mir nicht so leicht, das kann ich an der Stelle verraten, weil mich vieles halt einfach wahnsinnig frustriert hat an diesem Spiel. Ja, eben. Das ist halt das, was dann manchmal schwer ist, aber gleichzeitig hilft es mir auch, Dinge manchmal besser einzuordnen. Und hier war es halt so, okay, ich konnte verstehen, dass es schwer ist, gegen St. Pauli in die richtigen Räume zu kommen und dann Chancen zu haben. Auf der anderen Seite hatten wir diese Chancen und haben sie halt nicht genutzt.
Genau.
Und das ist das, was dann so schwierig ist.
Und am Ende ist es halt ein Aufsteiger, gegen den du noch nie verloren hast zu Hause. Und dann war es halt umso ärgerlicher, vor allen Dingen, weil du halt dann diesen Aufsteiger halt zum Toreschießen eingeladen hast.
Letzte Frage.
Jetzt gucken wir mal, wenn es so gut ist, vielleicht.
11.
11?
Ja. Frage Nummer 11. Sie wird natürlich gut sein. Übrigens steht der Zeiger jetzt auf 12:13, also genau dazwischen. Ich sag's nur.
Stefan 1893 fragt, wo sind Wagnermanns Offensivkünste hin?
Jetzt reicht's aber. Josh Wagnermann hat sehr wohl Offensivkünste.
Die er am Samstag aber erfolgreich verstecken konnte.
Das ist richtig. Der also hat vielleicht das Fest verwechselt. Ostern, nein.
Also ich finde tatsächlich, hat man am Samstag gesehen, dass er seine Offensivstärken hat, wenn er schon bereits mit Tempo in Offensiv-Zweikampf reingehen kann, in Dribbling reingehen kann, dann kann er das nutzen, seine Athletik, um an den Gegnern vorbeizukommen. Wenn er den Ball aber bekommt und der Gegner steht ihm schon direkt gegenüber, wie das die St. Paulianer halt hervorragend gemacht haben, dann kommt er aus dem Stand nicht in einen gutes Dribbling rein, wie es ein Chris Hürich zum Beispiel kann.
Nee, der bricht halt ab.
Der bricht da ab und hat dann Probleme, zumal er ja auf der rechten Seite kaum Hilfe bekommen hat. Er war da auch ziemlich alleine. Links Hürich, Mittelstädter wieder wunderbar eigentlich funktioniert, finde ich. Und rechts ist Josh Wagnermann relativ allein gelassen. Und das wurde natürlich auch nicht besser, wenn dann halt ein Pascal Stenzel kommt. Also da
das kann man fehlt so sagen.
Jamie Leveling natürlich wahnsinnig.
Natürlich
die zwei zusammen, glaube ich, das wird dann schon wieder deutlich besser werden.
Sehe ich auch so. Und für mich ist das aktuell größte Problem, aber das variiert natürlich immer, aber aktuell nervt es mich am meisten, dass Joscha Wagnermann diese Give-and-Go-Aktion nicht hinbekommt. Du siehst halt, wie entscheidend das sein kann, sei es Nick Woltemade in Heidenheim, der das toll gemacht hat, sei es, du hast Führich und Mittelstädt gerade angeführt, die können das herausragend. Und bei Josh Wagnermann muss man tatsächlich einfach Sebastian Hoeneß beobachten und du weißt sofort, was er von Josh Wagnermann erwartet und glaube ich alle anderen im Stadion auch, aber Josh Wagnermann kriegt es halt in manchen Situationen nicht so gut hin. Ich würde vorschlagen, wir geben ihm noch ein bisschen Zeit, dass er das irgendwann mal erlernt und vielleicht gibt's ja bei ihm auch noch eine Weiterentwicklung.
Ja, und du siehst ja auch, wo er stark ist, wenn er dann am zweiten Pfosten einläuft, wie Jamie Leveling das häufig macht, dann ist er halt super gefährlich. Hat gegen Bern ja so ein Tor erzielt. Er kann, wenn er von rechts kommt, auch in die Mitte ziehen und mit links abschließen, hat er auch schon gezeigt. Aber das war halt am Samstag alles nicht vorhanden. Aber ich würde ihm jetzt nicht die Offensivqualitäten grundsätzlich absprechen, aber da waren sie jetzt dann doch etwas unsichtbar.
Nehmen wir noch eine,
komm.
Gut, Sebastian, das ist ja der Marlo, der wieder zurück ist, nicht der Sebastian, der war schon die ganze Zeit da. Eine machen wir noch und jetzt ist es tatsächlich die Frage 111 geworden. Eine Schnapszahl, da muss ich doch mal einen Glühwein trinken, da kommen wir nicht drum rum. Es wird einmal Glühwein nachgeschenkt, das finde ich toll.
Paul Schorsch möchte wissen, wer der Top-Abgang im Sommer wird. Das haben wir mehr oder weniger eben auch schon.
Wer wird der denn? Mio?
Hätte ich jetzt gesagt.
Wer wäre denn deiner Meinung nach der Top-Abgang zwischen Stiller und Mio?
Mio.
Rein finanziell, monetär.
Ja.
Aber der hat ja eine Ausstiegsklausel.
Ja, also nicht so monetär, sondern was der Spieler für einen Wert hat, den wir nicht bekommen werden, und was der Spieler für ein Potenzial hat.
Okay.
Und von seinem ganzen Profil her, Franzose, Jung.
Das stimmt.
Also, sorry, das ist halt so ein 100-Millionen-Euro-Spieler. Also ist er jetzt nicht, aber weißt du, so vom Profil her?
Ja, also das ist ein Spieler, da packt vielleicht die Käuferseite gerne nochmal 5 Millionen, wenn nicht sogar 10 oben drauf. Ja,
genau,
nur aufgrund des Namens. Weil er
französischen Pass hat, ja.
So, es wird der Glühwein gereicht. Wir müssen anstoßen, wenn wir aus dieser Sendung rausgehen. Müssen wir nochmal eine Frage machen?
Eine machen wir noch.
Eine, okay.
Weil die hatten wir jetzt ja quasi schon.
Ja, ist doch schon gut, Sebastian. Du bist
ja kaum zu stoppen. Vielleicht doch noch Vereinspolitik.
Die Frage Nummer 8. Jetzt.
Oh, die ist schön. Die ist wirklich sehr schön.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich trinke noch einen Schluck Glühwein.
Thomas 1893 hat auf Blue Sky gefragt: Könnte die aktuelle Phase dazu führen, dass wir einen ähnlichen Weg wie zum Beispiel Frankfurt gehen? Wir es also tatsächlich schaffen und uns in der oberen Tabellenhälfte etablieren? Ist es nur Hoeneß oder eher das gespielte System, was auch unter einem anderen Trainer funktionieren würde?
Es ist viel Hoeneß, würde ich sagen.
Ja.
Es ist viel Hoeneß und es ist, glaube ich, auch extrem davon abhängig, ob der VfB Stuttgart in der kommenden Transferperiode Erlöse erzielen kann und die sinnvoll wieder einsetzen kann. Also du brauchst ja eigentlich immer mal wieder so absolute Top-Transfers, um den Substanzverlust durch neue Spieler halbwegs auffangen zu können und dann nicht wieder so weit unten ansetzen zu müssen, wie man mit diesen Spielern angesetzt hat, die man dann eben weiterverkauft hat.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja. Ich hoffe, alle anderen auch. So. Und ich glaube, es ist ganz viel Sebastian Hoeneß, das ist das eine. Ja. Und es ist natürlich dann auch davon abhängig, eben welche Spieler ersetzen die Abgänge. Also kann der VfB so eine Rolle spielen? Ja, natürlich kann er das. Warum soll er das nicht können? Wenn es Frankfurt kann, kann es der VfB allemal. Und für mich ist entscheidend, wer, wenn Sebastian Hoeneß geht, ersetzt Sebastian Hoeneß? Und wie werden eben Schlüsselspieler, wie werden die ersetzt von Fabian Wohlgemuth und Christian Gentner? Das ist für mich der entscheidende Punkt.
Ja, sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, wenn Sebastian Hoeneß dann irgendwann mal nicht mehr da sein sollte, muss ja irgendjemand auch dann den Nachfolger holen. Und das ist ja auch schon mal eine ganz wichtige Aufgabe. Also nicht nur Spieler, sondern auch ein Trainer, der dann wiederum einen Spieler haben möchte. Und wichtig ist, finde ich, auch vor allen Dingen, dass man die Phase des sportlichen Erfolgs, die man jetzt hat und die Millionen, die dadurch auch reinkommen, durch TV-Gelder, durch Champions League, durch dies und das, die natürlich auch dazu nutzt, halt Strukturen aufzubauen, die dann langfristig Erfolg versprechen.
Sebastian wird hier am Weiterreden gehindert. Irgendwie hat der Hund keinen Bock mehr. Dabei war das so interessant, was du gesagt hast.
Wahrscheinlich rieche ich so nach Crepe, dass ich unwiderstehlich bin. Strukturen, wir brauchen Strukturen.
Wir brauchen Strukturen. Marlo braucht offensichtlich Aufmerksamkeit. Die bekommt er jetzt an der Stelle. Sebastian, das war doch schön.
Ja.
Ja. Voll gut. Ich bin Hacke zu. Nein, das bin ich natürlich nicht. Also, ich habe ja nur einen Glühwein getrunken. Es war ein Kinderpunsch. Mhm. Würde ich niemals machen. Nee, und es war wirklich toll. Ja, wir werden, wie gesagt, noch eine Folge aufnehmen.
Ja.
Wir gehen jetzt nach Hause und freuen uns dann auf Freitag, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen zu VfB SDR. Mein Name ist Ricky und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose.
Ja, oder der Hund sitzt da, wer weiß.
Ja, mal gucken. Also, dann lasst euch mal überraschen, wer mich am Freitag begleiten wird. Bis dann. Ciao.
Macht's gut. Ciao.